Go.
Jetzt. Max, wir müssen reden. Und jetzt muss ich jetzt das Geräusch hinbekommen, ganz kurz. Hört man das? Nee, ne? Das ist, ich gieße mir gerade Tee ein. Um genau zu sein, ist das Ingwer-Tee. Denn ich kann heute kein Bier öffnen, weil ich kuriere noch eine Erkältung
auf. Oh, du auch?
Ja, ja. Ja. Und aber es geht schon wieder besser und ich bin schon wieder podcast-tauglich. Ich weiß nicht, ob man das auch in meiner Stimme noch merkt, dass ich so ein bisschen angeschlagen bin. Aber es ist ja auch gerade, ist ja auch das Wetter richtig scheiße bei uns. Wir haben jetzt hier Xavier, der hat uns besucht und fegt hier die Äste von unseren Bäumen.
Ich habe gerade Bilder gesehen auf Twitter von umgekippten Bäumen, die so in Häuser reingekippt sind.
Ja.
Und dabei, Autos geplättet haben.
Und die gesamte BVG hat jetzt den Verkehr eingestellt. Die Leute hängen fest. Wirklich, es gibt so Fotos vom Alex, wo alles voll ist von Leuten, die einfach nicht wegkommen.
Ach du Scheiße.
Busse fahren nicht mehr.
U-Bahn auch?
U-Bahn oder fahren was? Nicht. Ja, alles stillgelegt. Berlin steht still. Also bis auf die Äste, die halt durch die...
bis auf den Wind. Ja, ich habe gehört, dass am Flughafen die Leute
nicht aufs Flugzeug gelassen werden. Und die Menschen, die umgewirbelt werden immer so. Also. Wenn du Glück hast und in die richtige Richtung musst, dann brauchst du nur einmal rausgehen.
Oh boy. Das ist ja, was macht ihr für Sachen? Was macht ihr für Sachen, seit ihr wieder weg sind?
Ja, komm, ne? Also, wir eifern euch doch nur nach, ja? Also, ihr habt doch da hier mit
euch. Okay, dann fangt mal an.
Da vorgelegt,
ja. Also, wir hatten hier der 1. September. Nee, der 1. September war der heißeste Tag in der Geschichte San Franciscos. Und der September war alles in allem ziemlich warm, zum Glück nicht unerträglich. Also ein paar Nächte waren tatsächlich ein bisschen unangenehm, aber ansonsten war es eigentlich ganz nett. Und jetzt wird's merklich kühler. Also ich habe heute sogar schon, ich sitze hier in was langarmigen Kleidung und gucke hier aus dem Fenster raus auf den Sutro Tower und mal gucken, ob ich irgendwo eine Wolke sehe. Nee, keine Wolke. Keine Wolke. Ja. Okay, also oberirdische U-Bahn ist ausgefallen, Trump fährt bis auf zwei Linien, alles andere ist eingestellt.
Genau, Trump fährt bis auf zwei Linien.
Also. Der ist ja auch orange, ne?
Genau.
Und quietscht in Kurven. Ich habe keine Ahnung, was der Witz gerade bedeuten sollte, aber er war, ich war.
Es kam mir nur in den, ich habe das nur falsch verstanden.
Glaub. Ah, ja, das Wetter. Aber sag mal hier für das ganze Equipment, die Leute denken ja immer, dass du diese Geräusche live aufnimmst, wenn du am Anfang der Sendung, wenn du das mit dem Hebel machst und sowas, das kriegen wir ja so gut hin. Das war ja wirklich aufwendig, das so synthetisch hinzukriegen, dass wir, also das ist ja ein halbes Soundstudio, was wir da brauchen für. Ach, schade, ich dachte, du steigst jetzt drauf ein.
Ich habe das überhaupt nicht verstanden, worüber.
Na, das, ich wollte so tun, als ob dein Bier öffnen am Anfang jeder Sendung Hightech Sound Equipment
wäre. Ja,
in Wirklichkeit machst du da gar kein Bier.
Das habe ich hier auf meiner Tastatur und ich habe hier so ein Keyboard aufgebaut.
Ja, aber es muss ja jedes Mal auch ein bisschen anders klingen. Es ist echt Arbeit, das synthetisch hinzukriegen, ohne dass man eine Bierflasche öffnen muss.
Genau, also voll im Bild einer Urquell ist ganz, ganz schwierig zu synthetisieren, also den Plop. Also ansonsten haben wir das ganz gut, wir haben im Endeffekt alles durchsynchronisiert, wir haben alle möglichen Biermarken, selbst die ich nie trinken würde, haben wir alles vorsorglich haben wir das
genau.
Alles einmal
mit TensorFlow AI gebaut.
Genau.
Bierblock-Geräusche. Genau.
Eine AI hat, genau, wir haben trainiert, Plop-Geräusche zu machen, die...
Wenn ihr bei Google bei diesem I'm not a robot denkt, wenn ihr da in Zukunft statt ist das ein Verkehrsschild hört, ist das ein Bierplop-Geräusch, dann wisst ihr, woher es kommt. Das nutzen die, um ihre AI zu trainieren für Bierplop-Geräusche, damit sie unseren Podcast kopieren können. Die Schweine. Ja, egal. Womit fangen wir an? Mit diesem.
Ach. Ich erzähle einfach mal von dem.
Der Montag war übrigens, habe ich retweetet, es gibt so eine Firma, die offensichtlich Auswertung über Stimmung auf Twitter macht. Und der Montag war der schlechteste Stimmungstag in der Geschichte von Twitter. Nach diesem Amoklauf.
Ach so, ja, der Amoklauf. Na gut,
oder diesem Anschlag.
Den Amoklauf. Den Anschlag, Amoklauf.
Selbstmord.
Was war's denn jetzt?
Das war ein, keine Ahnung.
Also um die Hörer abzuholen, wir reden natürlich über Las Vegas. Wir reden über den schlimmste Modern Day Shooting, Mass Shooting, das die USA jemals gesehen hat, mit ich glaub, mittlerweile 59 Toten.
Ja. Richtig? Ja, aber Modern Day, muss man immer dazu sagen. Das ist, ansonsten hat die, haben die USA viele, viele schlimme Massaker gehabt.
Ja, genau. Und das ist echt krass. Und das Interessante daran ist die absolute Unpolitischheit dieser Tat offensichtlich. Ich weiß nicht, ob das untypisch ist. Also ich glaube schon, dass es untypisch ist. Also ich meine, der Typ, der war ja jetzt irgendwie...
Naja, Sandy Hook, da war auch kein politisches Ding hinter.
Aber wer steckte da? Das waren noch immer junge Leute, oder?
Das war ein Teenager, der mit seiner Schule...
Genau, normalerweise sind doch so Amokläufe, ja? Also man hat irgendwie so Amokläufe, das ist immer so der junge, weiße, Mittelschichts-Teenager in seiner Depressionsphase oder sowas, ja? Und dann hat man halt irgendwie islamistische Terroranschläge, dann hat man rechtsradikale Terroranschläge. Aber jetzt ist das halt irgendwie so ein alter Sack, irgendwie.
Ich weiß nicht, das gibt's auch.
60.
Also,
der Multimillionär ist angeblich. Ja,
aber ist halt, also so ein bisschen. Ich habe gestern halt so auf hier Trevor Noah hat so einen Ausschnitt von Fox News gebracht, wo die halt da sitzen und so: Ja, there's nothing. Yeah, we learn more and more about, and there's nothing to hate about him. Usually he's a Muslim or he's some deranged person in his basement, but here nothing to hate. Wo du so denkst, okay Fox News, euren Rassismus habt ihr schon mal subtiler rübergebracht.
Er ist weiß, ja.
Er ist weiß, wohlhabend, könnte einer von uns sein. Da gibt's nichts, was man hassen könnte. Der hat vielleicht sogar Fox News geguckt. Und so dieses, wo dann offensichtlich wird, dass der Fox News Moderator an einem islamistischen Attentäter es verwerflicher findet, dass er Moslem ist, als dass er Menschen umbringt.
Ich sag dir, ne, also die ganze rechte Trump-Blase, die hätte so gejubelt, also innerlich, ne, wenn es ein Moslem gewesen wäre.
Oh,
also
das war ja, das war, ich das, hab das wär, am, als ich am Mond, wann war der Anschlag? Am Sonntagabend. Als ich am Montagmorgen ins Büro gegangen bin, habe ich mir so gedacht, so war irgendwie so, keine Ahnung, für ein paar Sekunden so dieses so, ja, das war ja ein Weißer, muss ich heute im Büro den Kopf ein bisschen, also so ein bisschen mich zurückhalten und sowas, muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich bin ja auch Weißer und sowas. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Bis mir dann irgendwie so dann halt wirklich so dieser Gedanke hochkam, wenn das ein Moslem gewesen wäre, hätten das Millionen Moslem in diesem und auch in jedem anderen Land heute Morgen tatsächlich gedacht, wenn es ein Schwarzer gewesen wäre, der den Anschlag gemacht hätte. Das ist White Privilege. Wenn einer von deiner Hautfarbe einen Anschlag gemacht wird und du nicht dafür zur Verantwortung gezogen wirst.
Und das finde ich aber auch ganz kurz, ich finde das nämlich wirklich interessant, jetzt mal abgesehen von islamistischen Anschlägen, ne?
Ja.
Diese ganzen Amokläufe, die sind doch eigentlich ausschließlich von Weißen und von männlichen weißen Personen, ja?
Na, letztes Jahr gab es mal eins von einem Schwarzen. Das war das war auch so ein krasser Aufstand. Das war in Houston, wo sich einer irgendwie auf dem Dach platziert hatte und Polizisten weggesnipert hat. Da sind 7 oder 8 Polizisten gestorben. Okay. Das war krass, da war so die ganze Stadt in Lockdown und sowas. Und das war ein Schwarzer.
Okay.
Gut,
dann stimmt meine Privatempirie schon gar nicht mehr.
Ja, nee, aber ich habe keine, also es ist statistisch gesehen, ja, ist ein Weißer, der ich weiß nicht, in welchem Alter, wäre mal eine spannende Frage. Also ich meine, so das aufs Ein zu reduzieren, ist natürlich dann auch immer wieder albern, so auf eine Gruppe, aber ich finde an dieser Sache, zum einen finde ich es halt krass, so als mir dieser Gedanke hochkam, wie verfuckt diese Welt eigentlich ist, dass wenn es ein Moslem gewesen wäre, dass Millionen Moslems an dem Tag dann hätten, also dass Millionen Moslems erleichtert, kein Moslem, Gott sei Dank. Ich bin nicht für verantwortlich. Ich werde nicht für verantwortlich gemacht, so. dass wie selbstverständlich das in uns drin ist, inzwischen offensichtlich, dass und wie MS Pro ist kaum zu hören. Ich kann mich noch ein bisschen lauter machen, aber ich höre ihn auch super, ehrlich gesagt. Ich kann mich ein bisschen leiser und so. Und
bin ich jetzt endlich lauter? Gut.
Falls es möglich ist, MS Pro lauter zu drehen. Es sollte jetzt ein bisschen lauter sein. Ich hoffe, es ist jetzt gut. So, dass das eine und aber dann halt so, also was mir so hochkam dieses Mal, ist so, wie man so drinne klebt in diesen ganzen Ritualen, die darum existieren. Es ist halt so, du guckst halt abends diese ganzen Comedy-Shows. Ich gucke ja gerne hier Stephen Colbert und Trevor Noah und Seth Meyer und so. Ich guck diese Sachen ganz gerne. Kann man alle auf YouTube gucken. Und wie die halt so weitgehend, also bei Stephen Colbert war das sehr offensichtlich, wie der überhaupt keinen Bock drauf hatte, schon wieder so eine, oh ja, wir sind in Trauer und bla bla bla, Einleitung für seine Sendung zu halten. Und
hast du die von Jimmy Kimmel gesehen?
Nee, die habe ich nicht gesehen.
Die musst du sehen.
Ja?
Das ist, boah, da bleibt dir wirklich der Kloß im Hals stecken, weil der halt wirklich hingeht. Also er kommt aus Las Vegas, er ist dort aufgewachsen. Und er geht wirklich in die Show und das ist kein Witz. Er heult. Er heult und hält eine sehr, sehr emotionale und sehr, sehr sehr, sehr auf den Punkt Rede im Endeffekt. Also ohne jeglichen Joke drin oder sowas.
Es ist
sehr berührt. Also Jimmy Kimmel
muss. Aber ich will nicht, das ist genau das Ding. Ich will nicht berührt sein. Ich will, dass da was passiert in dem Bereich. Und das ist so dieser Mehltau, der gerade über diesem Land liegt, dass du hast diesen Anschlag und du weißt, es werden wieder Anschläge passieren. Es werden weniger schlimme Anschläge passieren, es werden schlimmere Anschläge passieren.
Und du weißt, was du machen müsstest.
Es wird in ein paar Monaten der Fall sein. Du weißt genau, was du machen müsstest. Du könntest sofort agieren. Es hätte
darum geht es auch. Also da redet er auch drüber.
Genau.
Das ist halt und, natürlich klar. Also das ist ja.
Und du hast eine Seite, die sofort erstens einen Kopf runterzieht, nämlich so dieses ja, das jetzt nicht politisieren. Wie kann man sowas nicht politisieren? Wie kann man sowas nicht politisieren?
Vor allem, wie würde diese Seite es politisieren, wenn es ein islamistischer Anschlag gewesen wäre?
Ja, also. Natürlich, das ist natürlich, aber lass mir den Teil mal ganz außen vor. Wie willst du, dass ein Staat nicht gewährleistet, dass seine Bürger in Sicherheit leben? Wie willst du das nicht? Das ist politisch. Das ist, politischer wird es nicht mehr. Wenn der Typ auf dem Weg zu seinem Massenmord von der Polizei angehalten worden wäre und sie hätten seine 40 automatischen Waffen in seinem Kofferraum entdeckt, hätten sie ihn gefragt, haben sie dafür Papiere? Oh ja, alle Papiere, schöne Weiterfahrt. Das ist, nichts hat ihn aufhalten können. Der hat bis zu dem Zeitpunkt, wo er aus dem Fenster geschossen hat er keinerlei Straftaten begangen. Das muss man sich mal vorstellen, dass dieses Land, also und die Diskussion geht darum, dass Land of the Free, wo Träume noch in Erfüllung geht, wenn du schon immer mal einen Massenmord begehen wolltest, hier ist deine Chance. In jedem anderen Land hätte der Probleme gehabt, hätte der irgendwo vorher, wäre der vorher schon mal aufgefallen, hätte der sich irgendwie illegal Waffen besorgen müssen, hätte der bla irgendwas. In diesem Land handelt der komplett legal und es gibt eine Lobbyorganisation, eine Terrorunterstützungsorganisation namens NRA, die sich hinstellt und dessen Recht, sich auf den schlimmsten Massenmord, den eine einzelne Person begehen kann, vorzubereiten, ihm das Recht erkämpft und bis in alle Gerichte, weil Geld. Und das ist so zynisch und so kaputt.
Es ist nicht nur Geld. Wenn es nur Geld wäre.
Es ist nicht nur.
Es ist wirklich tief, tief in der Kultur drin. Das ist wirklich.
Nee. Also ja, Waffen ja. Aber diese Form von Waffen, das ist relativ neu. Das ist, die waren illegal bis vor wenigen Jahren, bis vor wenigen Jahrzehnten. Und dass du halt mit einer halbautomatischen, mit einem Sturmgewehr irgendwie das besitzen darfst, das ist nicht so, dass das seit 1792 oder irgendwie sowas.
Ich meine auch allgemein, also diese spezielle Beziehung zu Waffen oder zu privatem Waffenbesitz, sag ich mal.
Ich finde die bis zu einem gewissen Grad, finde ich die auch okay ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Also ich finde es natürlich nicht gut, aber ich verstehe, dass wenn du irgendwo irgendwo in einer Rural Area wohnst und 10 Kilometer in jede Richtung keine Menschenseele weit ist und ansonsten sind da auch durchaus wilde Tiere. Also ich meine, es gibt ja hier Bären und es gibt Wölfe und es gibt ja durchaus gefährliche Tiere und so. Und dann verstehe ich, dass da jemand vielleicht irgendeine Waffe haben möchte und dass das vielleicht auch, und ich verstehe, dass die Leute jagen wollen. Und also Tiere jagen, oder ich verstehe es nicht, aber okay, das ist meinetwegen Kultur. Aber so dass ein Typ mit 40 Waffen, die nicht mal das Militär hat, also die Magazine, die der hatte, Hochleistungsmagazine, die hat das Militär nicht. Das normale Militär hat irgendwie 30 Schuss. So, wenn du Soldat bist, dann kriegst du 30 Schuss Magazin. Der hatte 100 Schuss Magazine. So, und das ist, und dieser Bumperstick, das ist ja, da kann ich gleich nochmal, habe ich mich ein bisschen zu belesen. Also ich hab nicht viel Ahnung von Waffen, muss ich auch dazu sagen. Und ich bin jetzt, also vollautomatische Waffen sind ja auch verboten hier. Soweit geht der Irrsinn ja dann doch nicht. Und also der Unterschied zwischen einer halbautomatischen und einer vollautomatischen Waffe ist, wenn man bei einer vollautomatischen, also wenn man eine halbautomatische, muss man sozusagen den Trigger, wie heißt der auf Deutsch, der wo man mit dem Finger dran zieht?
Der Abzug.
Der Abzug, genau. Den muss man jedes Mal durchziehen. Also du musst Klick, abziehen, Einschuss. Abziehen, Einschuss. Das ist eine Halbautomatik. So, die lädt automatisch nach und sowas. Also du musst halt nicht so dieses wie früher im Colt irgendwas hinten, so, das ist eine, keine Ahnung, wie das heißt. So halbautomatisch.
Deine Muskete so von oben stopfen und
ja,
so.
Ja, halbautomatisch heißt, du ziehst ab und da musst du den Trigger loslassen und dann ist die Waffe sofort bereit, um nochmal gefeuert zu werden. Bei einer vollautomatischen ist das so, du ziehst den Trigger und hältst ihn und die feuert automatisch. Und du brauchst nichts weiter zu machen als draufhalten. So, das ist die. Diese vollautomatischen Waffen sind selbst hier nur dem Militär vorbehalten. So. Vielleicht noch Polizeibehörden, was weiß ich was. Also auf jeden Fall kannst du als Zivilist die nicht kriegen. Aber da hat jetzt jemand eine Idee gehabt, nämlich dieses Ding, mit dem man die Waffe an die Schulter legt, sozusagen. Da hat jemand quasi, jetzt total vereinfacht ausgedrückt, eine Feder eingebaut, sodass durch den Rückstoß der Waffe, also so eine Waffe hat ja natürlich, die Kugel geht vorne raus, die Waffe wird nach hinten gegen deine Schulter gepresst und diese Energie wird dann quasi, da ist eine Feder drin und die drückt dann wieder die Waffe, also die ganze Waffe wackelt vor und zurück, drückt die Waffe wieder gegen deinen Finger, sodass du im Endeffekt, ohne deinen Finger bewegen zu müssen, sozusagen die Waffe immer wieder gegen deinen Finger gegendrückt, vollautomatisch.
Ah, okay.
So, das ist ein Bumperstick. Und das ist das Ding, was der hatte. Auch komplett legal. Gab mal Versuche, die zu verbieten. Und selbst die sind legal. So, also mit dem du sozusagen einen Trick, mit dem du eine halbautomatische Waffe zu einer vollautomatischen Waffe umbauen kannst, ist das Einzige, was du damit machen kannst, ist in Massenveranstaltungen reinschießen, weil so eine ständig hin und her wackelnde Waffe, damit kriegst du keine.
Besonders präzise.
Ist ja nicht besonders präzise. Also eigentlich hat er das Einzige mit dieser Waffe gemacht, was man damit machen kann, nämlich in viele Menschen reinschießen, von oben oder von wo auch immer. Und einfach niedermähen. Und das ist bisher auch legal. Und ich wäre immer noch, also meine größte Hoffnung im Augenblick, also ich will es nicht mehr Hoffnung nennen, aber die ich habe, ist, alles andere halte ich für komplett unrealistisch. Das, was passiert im positiven Sinne, wäre, dass diese Dinger verboten wären. Aber selbst das, da wäre ich. Im Augenblick halte ich die Chance für höher, dass gar nichts passiert, als dass das passiert.
Im Augenblick kämpft ja die NRA dafür, Schalldämpfer zu legalisieren. Die sind momentan auch noch verboten. Es gibt noch Dinge, die verboten sind.
Es gibt noch Dinge, die verboten sind, ja.
Und sag ich mal, so mit einem Schalldämpfer wäre der wahrscheinlich noch erfolgreicher gewesen, weil die Schüsse haben natürlich eine Panik ausgelöst, die Leute dann auseinandergestoben haben. Und wahrscheinlich hätte er mit einem Schalldämpfer nochmal so vielleicht eine Minute lang rumschießen können, ohne dass halt wirklich eine Massenpanik auskommt.
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Also
das wurde jedenfalls auch, habe ich irgendwo auch.
Ja.
Das ist halt so, mit einem Schalldämpfer könntest du da auf jeden Fall noch. Hättest du nicht die Aufmerksamkeit so schnell?
Also, ich habe, also ich, Also dieser Schalldämpfer, die Befürworter des Schalldämpfers sagen halt, also wenn du halt eine Waffe besitzt und regelmäßig mal schießen gehst und da sollen halt beim auf dem Schießstand, wobei auf dem Schießstand haben sie eh diese Kopfhörer, diese Kopfhörer. Ich habe keine Ahnung. Also
zu Lärmbelästigung dann ein bisschen.
Ja, also es gibt in dieser Diskussion im Augenblick kein Zurück. Es ist wirklich, es ist, ich meine, nach Sandy Hook war ja irgendwie so, wo dann hier Alex, also ich meine, Sandy Hook endete damit, dass Alex Jones seine Hörer auf die Angehörigen der Opfer losgehetzt hat.
Ja, er hat ja auch gesagt, es wäre alles nur made up by the government.
Hat er dieses Mal schon wieder gesagt?
Nee, bei Sandy Hook hat
Ach
er
so.
damals gesagt.
Trump hat das jetzt auch
Was,
gemacht,
was er
oder?
jetzt, was er jetzt dazu, ich weiß nicht, ob Trump darauf eingestiegen ist, aber das war ja das Krasse, dass er halt wirklich gesagt hat, das stimmt alles gar nicht. Das ist alles nur gelogen vom Government, das haben die alles erfunden. Das ist eine große Verschwörung. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Jones jetzt zu dem aktuellen Ding sagt. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen.
Es wird was Irres sein und seine Anhänger werden es. Und das ist halt, wenn in diesem, wenn nicht mal mehr das möglich ist, wenn nicht mal sowas ganz Offensichtliches möglich ist, also ich werde jetzt falls ich mal in so einer Diskussion komme mit irgend so einem Waffennarr, der sagt, ja, ich muss das rechnen, ich muss meine Familien verteidigen, dann werde ich mich auf den Standpunkt stellen, ja, und ich brauche Handgranaten. Weil das ist auch nicht mehr absurder. Das ist, ja, also wenn ich hier nachts auf der Straße jemanden höre und ich weiß nicht, wer das ist, dann bin ich lieber auf der sicheren Seite und schmeiß erstmal eine Handgranate rein. Und wenn irgendjemand im Hausflur ist und ich weiß nicht, ob es meine Frau ist oder ein Einbrecher, erstmal eine Handgranate reinwerfen. Weil das ist ähnlich absurd wie diese Diskussion. Du hast, ja, es ist dein Hobby, aber ich kann auch nicht Plutoniumstäbe als Hobby sammeln, weil es einfach gefährlich ist. Und selbst wenn ich der vorbildlichste Plutoniumstabsammler der Welt bin, den anderen da draußen ist halt nicht zu trauen. Und wieso das hier bei dieser krassen Form von Waffen so, es will nicht in meinen Schädel rein. Und es ist halt einfach, und das ist ja auch das Irre, das ist, wenn du Amerikaner befragst, wie ihre Meinung zu dem Thema ist, die Umfragen sind klar. Die Umfragen sind extrem klar. Das einzige Problem daran ist, dass halt zum einen die NRA sehr viel Geld hat, wobei so irre viel ist das dann immer wieder gar nicht. Das finde ich ja, die hat ja ein Gesamtbudget von irgendwie, ich weiß nicht, 250 Millionen im Jahr oder sowas, das sollte man doch toppen können. Und das andere Ding ist halt, dass Waffenbesitzer, die sind halt, wenn irgendein Kandidaten Fieps gegen Waffen sagt, dann ist er sofort nicht mehr wählbar. Wohingegen Waffengegner sind halt nicht ganz so beständig in ihrem ganzen Verhalten. Also so, die lassen sich halt eher von anderen Themen ablenken, wohingegen diese Waffenirren, die haben halt sonst kein Thema außer Waffen und das ist das Einzige, was für die Wahl entscheidend ist, sodass sie zwar relativ kleine Gruppe von Menschen hält eine sehr, sehr große Gruppe von Menschen im Schach.
Das ist ja, hoffe ich, so.
Und ich habe gerade
bei der
New York Times habe ich gerade gesehen, so eine Grafik, wie so die Wahl ausgegangen wäre, wenn nur Waffenbefürworter hätte wählen dürfen und nur Waffengegner hätte wählen dürfen. Und das ist unfassbar. Bis auf jeweils einen Staat, also wenn nur Waffengegner abstimmen dürften, hätte Hillary Clinton alle bis auf einen Staat gewonnen. Und wenn nur Waffenbefürworter hätten abstimmen dürften, hätte Trump alle bis auf einen Staat gewonnen.
Ja, das ist echt die Sache, ne? Also die, und das entspricht auch, ich meine, das korreliert natürlich auch mit der Anzahl der Waffen im Haushalt, ja. Das heißt also, sollte es zum Bürgerkrieg zwischen links und rechts kommen, dann sieht's echt scheiße aus für links.
Ja, naja, das, keine Ahnung. Das halte ich jetzt für nicht so ausgemacht. Ich meine, die auf der anderen Seite sind halt die ganzen Rechten, die sind halt alle dumme Bauern und dann müssten sie mit Kartoffeln um sich werfen, weil sie ja nicht in der Lage sind, irgendwo Nachschub aufzusorgen.
Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Aber ja.
Ja, das war jetzt ein bisschen.
Ich zweifle das jetzt an.
Du zweifelst das jetzt an. Ja, ich, also es ist so, also was mich an dieser ganzen Situation hier so, wie durchritualisiert alle Reaktionen sind auf allen Seiten und wie das macht mich hoffnungslos. Das ist wirklich so dieses, weißt du, so wie so auf der einen Seite sofort die Verteidigungssituation und ja, nee, alles gut und nicht politisieren und was können denn die armen Waffen dafür, dass jetzt da diese Menschen alle von Kugeln getroffen worden sind? Und auf der anderen Seite halt genau diese Gegenreaktion kommt genauso schnell und es ist jetzt schon wieder abgeebbt, sage ich jetzt mal. Oder noch nicht ganz, aber weitgehend. Und du hast halt, alles ist so komplett durchritualisiert. Und für die NRA könnte es nichts Besseres geben, als so ein, und für die Waffenlobby. Für die ist ja so ein Massenmord ist ja immer für die, da gehen ja erstmal die Verkäufe nach oben. Und
Da muss man sich ja auch gegen wappnen, ne? Also falls man dann mal in so einer Menge steht, ja, wo dann halt von 200 Meter aus dem Hotel irgendjemand runterschießt, dass man dann auch, statt wegzulaufen, sich umdreht und dann zurückschießt. Ja,
naja,
das ist ganz wichtig.
Die Verkaufszahlen von diesen Bumpersticks sind wohl auch ganz ordentlich nach oben gegangen. Also da sind offensichtlich auch genug Leute, die bei sagen, das brauche ich noch für meinen Massenmord. Also ich meine, der Typ hat jetzt offensichtlich auch über Jahrzehnte hinweg sich nach und nach diese Waffen zugelegt. Der plant das schon eine Weile. Der hat sich gezielt diese Waffen gekauft, der hat sich, da gibt es einige Keller in diesem Land, wo Waffen gehortet werden für den Tag, bei dem scheint es ja nicht mal eine Rache gewesen zu sein. Ist ja nicht mal so, dass die Welt sich gegen ihn verschworen hat. Er war einfach ein gelangweilter alter Sack vermutlich, der sich gedacht hat, ach, ja, ich kann entweder so sterben oder ich knall noch mal ein paar Leute ab.
Ja, es ist halt, ist die Frage, ne, geht es da auch um Ruhm oder sowas? Ich meine, weil das ist ja jetzt, das Einzige, was du jetzt da rausziehst, ist natürlich jetzt, dass jetzt irgendwie alle über dich reden.
Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch gar nichts, vielleicht wollte er einfach nur mal viele, viele Leute abknallen und vielleicht hat er ja Krebs gehabt oder sowas und hat sich gedacht, ach, zum Abschluss nehme ich doch noch ein paar mit. Was weiß ich denn? Also im Augenblick.
So ein bisschen auch so wie Andreas Lubitz, so ein bisschen, ne, irgendwie.
Na, der war ja wenigstens depressiv und jahrelang in Behandlung und weiß der Teufel was keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich find's. Ja, stimmt,
ja,
ihr meint natürlich noch jemand, dass die Verkaufszahlen sind hochgegangen, weil die Waffennahe Angst vor einem Verbot haben. Das stimmt natürlich auch, aber so ein Bumperstick, den brauchst du halt. Also Breitbart argumentiert damit, dass man die halt braucht, um Spaß zu haben. Haben die halt in einem Artikel geschrieben, die sind ja nur für reinen Fun. Wie gesagt, ich hätte gerne Handgranaten, weil das macht wesentlich mehr Spaß als so ein Bumperstick. Aber darum werde ich jetzt mal ein bisschen lobbyieren, dass ja gefälligst Handgranaten erlaubt werden.
Max, ich würde echt vorsichtig sein, das laut zu sagen, weil das kann echt, wenn du das ungeschickt ins falsche Ohr
Deine Internetverbindung ist manchmal ein bisschen schlecht oder meine ist ein bisschen schlecht, ich weiß nicht wessen, aber auf jeden Fall bist du manchmal zwischendurch ein bisschen weg.
Okay.
Ach, scheiße.
Bin ich doch da?
Ja, jetzt bist du wieder da, aber zwischendurch bist du immer mal wieder weg gerade. Mal gucken, vielleicht wird's
okay, besser. Gut. Also, ich wollte noch was vorstellen.
Du wolltest noch was vorstellen? Okay, was wolltest du denn vorstellen?
Genau. Und zwar habe ich jetzt letzte Woche? Ja, ich glaube letzte Woche, Freitag war das, glaube ich, habe ich das rausgehauen. Das, woran ich jetzt wirklich sehr, sehr lange gearbeitet habe, zusammen mit Michael Kreil.
Ja, als ich in Berlin war, habt ihr schon daran gearbeitet, ne?
Genau, da haben wir schon damals dran gearbeitet. Das ist wirklich die Arbeit von sehr, sehr, sehr langer Zeit. Und interessanterweise, darauf hat auch schon ein Hörer verwiesen, habe ich einen Großteil der Dinge, die ich dort verarbeitet habe, schon auch hier in diesem Podcast vorgestellt. Und zwar diese ganze Tribalismus-Geschichte, alles, was ich da erzählt habe, wo ich mich überall reingelesen habe, in den Green und in den Jonathan Haidt und die Forschung von Cahan und die verschiedenen Sachen da von Seth Godin und so. Also die ganze Sache hat jetzt sozusagen seinen Abschluss gefunden in einem großen Text, in einer großen Studie, kann man sagen. Also ich weiß nicht, ob man das Studie nennen kann, weil wir jetzt halt nicht irgendwie an irgendwelchen universitären Forschungsrichtungen angebunden sind, ja?
Fang mal vorne an. Was habt ihr gemacht?
Genau. Also folgendes. Michael Kral kam irgendwann mal zu mir mit dieser Grafik. Das ging um Fake News. Er hatte ein Beispiel untersucht, und zwar die eine Reisewarnung für Schweden. Das war so ein Gerücht, das Anfang März auf Twitter rumging. Mhm. Und da ging es darum, dass angeblich die Bundesregierung eine Reisewarnung herausgegeben habe für Schweden, und zwar wegen Terrorgefahr. Jetzt muss man wissen, Schweden ist ja auch so ein Land, das wie Deutschland relativ hohe Zahlen an syrischen Flüchtlingen aufgenommen hat, und wir erinnern uns vielleicht auch, dass Trump da auch schon irgendwie immer versucht hat, das so darzustellen, oder sagen wir mal Fox News und daraufhin Trump, es so darzustellen versucht, als ob da irgendwie bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, genauso wie in Deutschland. Mhm. Und ja, und dementsprechend gibt es halt auch mal so ein bisschen so ein Narrativ, ja, in Schweden ist jetzt natürlich totales Chaos, ja, und dann ist ja klar, dass jetzt irgendwie erstens die Bundesregierung eine Reisewarnung nach Schweden rausgibt, aber natürlich gibt sie nicht einfach nur raus, sondern gibt sie klangheimlich raus, ja. Niemand wird, also das ist überhaupt es ist wirklich das Narrativ, ja, also der Leute gewesen. Also diese Diskrepanz zwischen, ja, sie veröffentlichen etwas und sie verheimlichen etwas, das ist denen egal, das ist gleichzeitig, das schaffen die gleichzeitig. Bundesregierung schafft das gleichzeitig, ja. Oder sagen wir mal so, sie glauben dann auch, dass die Medien das nicht aufgreifen, weil sie das verheimlichen und so.
Was man durch den Deutschen Zeitung-Artikel belegt.
Genau, und tatsächlich gibt es halt auf der Webseite des Auswärtigen Amtes zu Schweden gibt es eben eine Terrorwarnstufe. Die Terrorwarnstufe stand auf 3. Und darauf bezogen sich die halt, ne? Okay, hier Terrorwarnstufe auf 3, wir dürfen alle nicht mehr nach Schweden. Und was dort aber nicht steht, ist, dass diese Terrorwarnstufe von den schwedischen Behörden rausgegeben wird, und das schon seit einer ganzen Ewigkeit, ja. Und dass die Terrorwarnstufe sich das letzte Mal irgendwann Anfang des Jahres verändert hat, und da ist sie allerdings von 4 auf 3 gesunken, mhm. Ja. Also von hoch auf erhöht. Und das heißt mit anderen Worten, es gibt nicht keinen konkreten Anlass, sondern im Gegenteil, die Terrorwarnstufe
ist sicherer geworden.
Genau, es ist sicherer geworden und so weiter und so fort. Und die haben sich aber irgendwie eingebildet, das wäre jetzt erhöht worden oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie haben sich da irgendwie gedacht, das
ja, wäre... Ich erinnere mich an die Terrorwarnung. Das spielt in dem Zusammenhang ja überhaupt keine Rolle mehr. Diese Details, die du gerade mir genannt hast, ja, dass die in Wirklichkeit gesenkt worden ist und so weiter, die wusste ich nicht. Ich habe damals mitgekriegt, dass so dieses irgendwie, ja, es gab, also ich fand die Geschichte schon so absurd. Aber darum geht's ja gar nicht mehr. In dem Moment geht's ja, hat Deutschland eine Terrorwarnung rausgegeben, ja oder nein? Und warum ist die plötzlich weg?
Genau.
Und wer will da was verheimlichen?
Genau, und da gibt es dann sozusagen, da hat Michael einfach mal markiert, wer hat dann jetzt sozusagen dieses Gerücht gestreut, und hat sich angeguckt, wer hat, und danach, genau, irgendwann muss man dazu sagen, irgendwann hat das Auswärtige Amt das aufgenommen, hat festgestellt, okay, da gibt es diese Gerüchte, und hat das richtig gestellt. Einerseits auf ihrer Webseite, und dann haben das noch ein paar Medien aufgegriffen, haben darüber berichtet, Moment mal, hier sind falsche Gerüchte unterwegs, ja. Und haben das richtig gestellt, so. Michael hat dann einfach sich hingesetzt und hat gesagt, okay, ich markiere alle Tweets rot, die Fake News, ne, also weiterverbreiten, und ich markiere alle blau, die Richtigstellung markieren. Und dann hat er das Ganze sozusagen so angeordnet mit der typischen, ja, sag ich mal, Netzwerk-Arithmetik, wo du halt sozusagen die Vernetzungsdichte als Maß der Punkte zueinander nimmst. Also das heißt, wenn, also wir beide wären halt mit unseren Accounts relativ beieinander, weil wir halt von den gleichen Leuten gefollowt werden und den gleichen Leuten followen im Großen und Ganzen, dass wir nah beieinander sind. Also die Vernetzung.
Das stimmt gar nicht, du wirst von viel, viel mehr Leuten gefollowt als ich.
Genau, also die Anzahl der Follower wird dann abgebildet bei ihm in der Größe des Kreises sozusagen, und dann hat er halt die ganzen Tweets da abgetragen, ne? Und zwar mit der Accountgröße sozusagen. Und was du feststellst, ist, dass sozusagen zwei Gruppen entstehen, und diese zwei Gruppen, also man muss sich das irgendwie auch angucken, grafisch, dann macht das mehr Sinn, ne? Aber diese zwei Gruppen von Punkten, die sind halt auf zweifache Weise komplett voneinander zu unterscheiden. Und zwar die eine Sache ist, dass sich tatsächlich vernetzungstechnisch dort eine Gruppe befindet, die komplett außerhalb der anderen Gruppe ist. Also das heißt, eine Gruppe, die nur die...
Ist das dieses erste Bild, was in dem Artikel drin ist? Dieses blau, genau. Grüne? Okay.
Blau-rote, ja.
Blau-rote.
Du hast sozusagen eine komplett rote Gruppe, Ja. Du hast eine Gruppe und eine andere Gruppe, die halt nur sehr, sehr lose miteinander verbunden sind. Die sind sozusagen vernetzungstechnisch total weit auseinander. Und gleichzeitig hast du dann sozusagen die Einfärbung genau auf diesen Gruppen bezogen. Das heißt, die eine ist komplett rot und die andere ist komplett blau.
Was heißt das, dass die eine komplett rot ist und die andere komplett blau?
Die eine Gruppe twittert nur die Fake News,
ja,
und die andere Gruppe nur die Nachricht, nur die Richtigstellung.
Okay.
Und das sind zwei und es gibt praktisch keine Überschneidung zwischen diesen Gruppen.
Ja, es ist wenig auf jeden Fall.
Und das ist echt krass. Und das ist echt, genau. Und da hat mich halt gefragt, ob ich da was ich zu machen möchte und ob ich da einen Text zu schreiben möchte. Und da habe ich ja gesagt. Und das hat, weil mich das einfach so geflasht hat, ja. Also wie diese zwei Gruppen komplett aneinander vorbei kommunizieren. Ja.
Ja.
Über das gleiche Thema, aber komplett voneinander aneinander vorbei. Und ja, Michael war halt der Auffassung, das wäre halt eine Filterblase, also eine Filterbubble, ja, also die einen sozusagen, dass halt sozusagen so eine Hermetik besteht zwischen diesen Gruppen, was ja irgendwie auch auf den ersten Blick so aussieht, als ob da einfach kein Austausch besteht, ja, also
ja.
Diese Gruppen sozusagen komplett sozusagen, als ob es denn die andere Gruppe gar nicht gäbe, so vor sich hin kommuniziert und gar nicht die Existenz der anderen sozusagen wahrnimmt, ja. Ja, ich war da so ein bisschen skeptisch, was die Filterblasentheorie angeht, weil erst einmal sagt es ja nichts über die Filterblase. Die Filterblase ist ja eine Theorie darüber, was du wahrnimmst. Also wenn du einen Social-Media-Account hast oder eine Google-Suche, dann geht es ja nicht darum, was du sendest, sondern da geht es darum, was du empfängst. Also welche,
genau,
von welchen Sachen bekommst du was mit? Und hier ist ja abgetragen, wer welche Sachen sendet. Das,
ja,
heißt also, da ist jedenfalls eine Filterblase noch nicht nachgewiesen. Mhm. Aber wir haben dann erstmal noch ein anderes Beispiel untersucht, das so ähnlich ist. Kann ich kurz auch vorstellen. Da ging es, die Bild-Zeitung hatte Anfang letzten Jahres, du kannst dich dran vielleicht erinnern, Anfang diesen Jahres, genau, da ging es darum, dass es Silvester zu einem Sexmob gekommen sei,
oh, ja,
in Frankfurt diesmal, ja, und das ging irgendwann im, ich glaube auch im März, April, nee, ich glaube im Februar ging das los, die Berichterstattung darüber. Das heißt also so einen Monat verspätet und da hieß es dann auch, ja, das haben die Behörden wieder versteckt, um halt nicht irgendwie wieder fremdenfeindliche Ressentiments zu bedienen und
ja,
keine Ahnung. Und dann stellte sich halt hinterher raus, es hat sich irgend so ein komischer AfD-nahe Wirt in Frankfurt hat sich das alles ausgedacht und die Bild-Zeitung ist drauf reingefallen. Und da haben wir im Endeffekt das Gleiche beobachtet. Also wirklich ziemlich haargenau die gleiche Effekt konnten wir dort genauso gleich nachvollziehen und reproduzieren. Also wieder eine rote Gruppe, wieder eine Fake News, wieder eine Richtigstellung-Gruppe und die beiden haben miteinander nicht so viel zu tun. So, und dann haben wir uns angeguckt, aber wie das jetzt mit der Filterblase ist wirklich alles. Weil wir konnten ja tatsächlich einfach uns aus den Daten rausziehen, welchen Accounts sozusagen die Fake-News-Followern folgen und welchen Accounts die Richtigstellern folgen. Mhm. Dann konnten wir uns von denen wiederum die Tweets rausziehen.
Ja.
Mithilfe dieser Tweets konnten wir dann sozusagen die Timelines rekonstruieren, sowohl von den Leuten, die die Fake-News verbreitet haben, als auch von den Leuten, die die Richtigstellung verbreitet haben. Wir konnten in die Filterblase reinschauen sozusagen. Und dann haben wir nachgeguckt, ob sozusagen die jeweils andere Information dort angekommen ist oder nicht. Mhm. Und das Spannende ist, dass von den Leuten, die Fake News weiterverbreitet haben, haben im Schweden-Fall 89,2% die Richtigstellung mitbekommen.
Das ist diese Grafik, die ihr da unten habt. Diese beiden Tortendiagramme?
Genau, die Tortendiagramme.
Also sozusagen, das ist nicht so, dass die weit verbreitete Theorie ist ja, dass viele Leute es gar nicht mehr mitkriegen, dass die Gegenseite existiert. Und das habt ihr gesagt, nee, das ist nicht der Fall, sondern die wissen genau, dass es eine Richtigstellung zu dieser Nachricht gibt.
Genau, also die kriegen die Richtigstellung rein, aber sie verbreiten sie einfach nicht weiter.
Ja.
Ja. Vielleicht nehmen sie auch nicht wahr oder so, aber auf jeden Fall rein technisch gesehen, ja, können wir nachweisen, dass es definitiv nicht an der Filterblase liegt, dass sie von der Richtigstellung nicht erreicht werden.
Also es ist nicht so,
dass sie... Das ist einfach nicht der Fall.
Ja.
Und für den Sexmob-Fall ist es 83% immerhin noch. Also das ist schon sehr, sehr hoch, dass sie da mitbekommen haben, dass sie da Fake News vertwittert haben. Und dann haben wir uns aber andersrum nochmal angeguckt, was bekommen denn die Richtigsteller? Haben die Richtigsteller überhaupt was von der Fake News mitbekommen?
Ja.
Ja. Und da ist es wiederum komplett andersrum. Also die wenigsten Richtigsteller bekommen was von der Fake News mit.
Ja.
Von der originalen Fake News. Also das heißt, sie twittern die Richtigstellung, ohne jemals die Fake News gesehen zu haben. 43% oder bei dem einen und 33% bei dem anderen Fall bekommen überhaupt nur, was überhaupt von der Fake News haben sie überhaupt in der Timeline gehabt.
Wisst ihr denn, ob sie die Meta, also was weiß ich was, ich könnte jetzt unter denjenigen sein, die nichts von den Fake News mitbekommen haben, aber ich habe natürlich Meta-Berichte darüber mitbekommen. So, die genau. Rechten haben gerade das wieder berichtet. So, ist das mit drin bei
euch? Bekommst die Richtigstellung mit?
Naja, nicht nur die Richtigstellung mit, sondern sozusagen auch die Berichterstattung über die Fake News. Also nicht, also.
Was ja die Richtigstellung ist oder die Metadebatte ist, genau, ja.
Ja. Ach so, ihr habt sozusagen die Metadebatte damit unter Richtigstellung mit verbucht.
Genau, also bei dem ersten Fall gab es nicht so eine richtige Metadebatte, beim zweiten Fall gab es eine Metadebatte, die haben wir auf jeden Fall auch mit reingegeben, ja, genau. Okay. Haben wir dann diesmal grün gefärbt.
Okay. Ach so, okay. Ah ja, okay.
Genau.
Mhm, das ist das Grün. Okay.
Genau, und dann, also das heißt mit anderen Worten, wenn diese technische Theorie nicht ganz richtig ist, haben wir uns gefragt, welche Theorie ist denn dann richtig? Und da gibt es halt diese sehr, sehr bekannte, alte Theorie der kognitiven Dissonanz. Also das heißt, ich stelle sie kurz vor, also Leon Festinger, der hat damals schon in den 50er Jahren in den USA ist er testweise einer Sekte beigetreten, ja. Und diese Sekte ist so eine Weltuntergangssekte, die halt immer mal wieder irgendwie auf irgendwann wieder den Weltuntergang auf den Tag X datiert, ja. Und dann versammeln sich alle und warten gemeinsam auf den Weltuntergang und dann passiert natürlich wieder nichts. Und dann wird das halt vertagt, ja. Dann wird dann irgendwie wieder, keine Ahnung, das Orakel befragt und dann irgendwie ist der Termin dann wieder verschoben.
Mhm.
Ja, und da hat sich halt gefragt, ja, wie kommt das, dass die Leute nicht irgendwann aufhören, an diesen Quatsch zu glauben, ja? Also die bleiben dann ja trotzdem dabei, obwohl sie ständig irgendwie sozusagen von der Realität ihre Auffassung
gebrochen
wird. Und dann ist er halt dort reingetreten und hat dann halt dann diese Theorie entwickelt mit der kognitiven Dissonanz. Und die geht so. Also das heißt, wenn es eine Diskrepanz zwischen deinem Weltbild, also daran, woran du glaubst, und der Realität gibt, die offensichtlich ist, ja, dann erzeugt das einen Zustand, der sehr, sehr unangenehm ist. Und das ist diese kognitive Dissonanz. Dieser Zustand wird als extrem unangenehm gefunden, deswegen tut sozusagen das Gehirn alles Mögliche darum, diesen Zustand zu vermeiden. Mhm. Und dieses Vermeidungsverhalten äußert sich dann eben in solchen Sachen wie den Confirmation Bias oder das eben Abtun von irgendwelchen Informationen, wenn sie nicht deinem Weltbild passen oder der Verrationalisierung und so weiter und so fort. Es gibt ja verschiedene Strategien, die dann sozusagen das Gehirn findet, um halt diesen kognitiven Dissonanzzustand zu vermeiden. Genau. Und wenn das stimmt, also wenn das sozusagen die kognitive Dissonanz ist, dann müsste ja irgendwie sozusagen diese Fake News eine Funktion haben. Und zwar die Funktion, die das Weltbild mit der Realität zu versöhnen. Ja.
Ja.
Und deswegen haben wir uns angeguckt, wie ist denn das Weltbild? Und das Weltbild haben wir uns so angeguckt, indem wir einfach uns von den jeweiligen Gruppen, also von den Richtigstellern als auch von den Fake Newsern, die Tweets rausgeholt haben und diese Tweets nach Stichworten, also sozusagen die so ein Wortranking gemacht haben. Und dieses Wortranking ist dann sozusagen eine relative Worthäufigkeit zueinander. Das heißt also, Worte, die sehr, sehr häufig in der einen Gruppe vorkommen, aber vor allem nicht in der anderen Gruppe vorkommen,
okay.
Sozusagen, die sind halt sehr, sehr weit hoch.
Also Wörter, die für eine Seite typisch sind sozusagen.
Genau, die typisch im Vergleich zur anderen Gruppe sind. Mhm. Ja. Und das Ergebnis ist halt sofort klar. Also du hast halt in folgender Reihenfolge die Worte am wichtigsten von der Fake News Gruppe: Islam, Deutschland, Migranten, Merkel, Maas, Politik, Freiheitskampf, Flüchtlinge, SPD, NetzDG, NPD, Antifa, Zensur, Pegida, Syrer, Asylbewerber. Ja?
Mhm.
Das ist also es ist ein relativ eindeutiges Narrativ, das sich halt um Islam, Migranten, Flüchtlinge und so kümmert, ja, Migration im Allgemeinen. Und ein zweites Narrativ kann man da rausnehmen, und zwar halt so ein bisschen so diese eigene Selbstopferbeschreibung, ja, irgendwie Merkel, NetzDG, SPD, Antifa und so, das ist so ein bisschen dieses Narrativ, wir sind eigentlich eine verfolgte Gruppe. Ach so, das ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das jetzt übrigens auch in Kraft ist. Das ziemlich dumm ist.
Ja, ja, ich weiß.
Und ich bin auch kein Freund davon, also für die Rechten ist es halt wirklich das rote Tuch. Das ist halt, sie empfinden das sozusagen als einen direkten Angriff auf sie selbst. Ne?
Wie alles.
Genau, wie ungefähr alles. Und das Interessante ist, wenn du das in Kontrast nimmst mit der Fake News, mit der Richtigstellergruppe, ja, für die, deren Begriffe sind News, Nachrichten, Trump, News.de, Infos, Breaking News, Spiegel, die Nachrichten, Online, AfD, May, Piraten, May Donald, Piraten, Tagesschau, Pulse of Europe, Reichsbürger. Da siehst du halt, der Großteil der Begriffe haben überhaupt keine
da ist keine Schlagrichtung,
gar keine politische Schlagrichtung, sondern es geht erstmal allgemein um News, ja, und um Nachrichtenquellen und so weiter und so fort, Tagesschau, Spiegel, News.de und so weiter, und dann hast du halt noch so ein paar Sachen, wo es okay, wo sie sich so ein bisschen so mit, ja, sag ich mal, rechts beschäftigen, also so Donald Trump, Reichsbürger.
Aber die Reichsbürger ist ja schon winzig. Also ich musste reinzoomen, um den Reichsbürger überhaupt lesen zu können.
Ja, ja, der ist sehr, sehr klein, ja, ja, auf jeden Fall. Also spielt alles, also Trump ist halt schon ein großes Thema, so, aber ansonsten ist es eigentlich praktisch nur, geht es praktisch nur um Nachrichten, so. Das heißt also sehr allgemein.
Ja.
Und daraus lassen sich jetzt also verschiedene Sachen herauslesen. Also dass halt einerseits die Fake News Gruppe ist sehr viel thematisch orientierter, sehr viel fokussierter, und die Richtigstellergruppe ist eher so allgemein. Bei den Richtigstellergruppen, und was natürlich auch dazu spielt, dass innerhalb der Richtigstellergruppe ist immer, in jeder Grafik übrigens auch immer, sind da halt auch die Massenmedien dabei, also Spiegel Online, Zeit Online und so weiter und so fort. Ja. Genau. Wir haben ja schon festgestellt, dass die Filterblase einerseits gegenüber der Richtigstellergruppe dichter ist als gegenüber der Fake News Gruppe.
Die Filterblase, also sozusagen die Richtigsteller kriegen weniger Fake News als die Fake News Verbreiter
an Richtigstellung.
Genau. Also die, genau. Ja.
Genau. Das haben wir festgestellt. Und dann haben wir festgestellt, dass die Richtigstellergruppe auch ganz anders aussieht. Die ist viel größer, viel wolkiger, weit gestreuter als die Fake News Gruppe, die viel, viel enger und kleiner und engmaschiger vernetzt ist, so, und konzentrierter ist.
Welche von den beiden Gruppen ist engmaschiger und vernetzter? Die Fake News
Gruppe weiter. Die Fake News Gruppe, genau.
Okay.
Genau. Und genau, also das heißt mit anderen Worten, wir haben halt auf dieser Gruppenebene so viele verschiedene unterschiedliche Sachen, dass ich mir dann gedacht habe, es kann aber auf keinen Fall eine individualpsychologische Erklärung haben. Und das ist ja im Endeffekt die kognitive Dissonanz.
Ja.
Das ist ja so eine individualpsychologische Erklärung. Aber wir haben ja hier diese Gruppenunterscheidungen. Ja, also das sind ja Sachen, die man auf so eine Gruppe anwenden kann. Dann habe ich mir gedacht, okay, das muss eigentlich eben viel eher an so gruppenpsychologischen Phänomenen liegen. Und da bin ich dann eben auf unter anderem Jonathan Haidt, über den wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, gekommen, ne? Also mit seinem Buch The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Und der hat das nämlich sehr, 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 sehr gut beschrieben mit ganz, ganz vielen Studien, wie eben halt so psychologische Effekte uns extrem innerhalb von Gruppenidentitäten, unsere Moral sozusagen immer in einen Kontext von Gruppenidentität halt packt. Ja? Mhm. Unser gesamtes moralisches Rüstzeug ist bezogen auf unseren Status, auf unseren Stand innerhalb der Gruppe. Mhm. Und das kann er halt an ganz, ganz vielen Sachen, an ganz, ganz vielen Studien, psychologischen Studien erzählen. Übrigens bin ich jetzt gerade darauf hingewiesen worden, es gibt auch eine relativ neue Studie, also von letztem Jahr, die das Ganze auch nochmal neuropsychologisch, das habe ich übrigens in meiner Studie gar nicht untergebracht, die das sozusagen auf Neuroebene gemacht haben. Die haben dann sozusagen auch politische Einstellungen abgefragt und diese politischen Einstellungen dann konfrontiert mit den widersprechenden Fakten, ja, und haben dann geguckt, was im Gehirn halt vor sich geht, halt mit einem, wie heißt das, MIT oder sowas, diesem Magnetradio-Dingsbums, haben sie ins Gehirn geschaut, welche Areale dort aktiviert werden. Und
haben
sie
haben
halt Hirn festgestellt, also wenn sie zum Beispiel gesagt kriegen, so, wer glauben sie, hat die Glühbirne erfunden, dann sagen die meisten Thomas Edison und dann sagen sie, ja, aber wussten sie, dass 70 Jahre zuvor XY schon auch mal etc. hatte, ne? Und dann haben sie halt geguckt, wo die Gehirnaktivität stattfindet und die ist dann halt im frontalen Kortex, also dort, wo wir mehr oder weniger rationale Prozesse, Wissenssachen, Ressourcen aufdingsen, dort hast du dann die Aktivität, dann sagen die meisten Leute, oh ja, okay, interessante Information, ja. Wenn du aber halt tatsächlich sagst, okay, sind sie für Waffengesetze oder gegen Waffengesetze und derjenige ist dann halt gegen Waffengesetze, ja, gegen Waffenkontrollgesetze und dann zeigst du ihnen eine Statistik, wie die zeigt, okay, hier guck mal, schärfere Waffengesetze würde Kriminalität senken oder sowas, ja?
Ja.
Dann werden eben nicht diese Areale aktiviert, sondern völlig andere Areale. Also mehrere, aber viel atavistischere Areale im Gehirn. Also das Gehirn ist ja auch sozusagen so ein bisschen evolutionsbiologisch gewachsen. Ne? Das gibt dann sozusagen atavistische, also viel, viel ältere Merkmale.
Ich habe so ein Video halt darüber gesehen, da wurde es so dargestellt, so, ich weiß, ich kann es ja vielleicht bestätigen oder ob es eine Vereinfachung ist, aber da wurde es so dargestellt, da werden die gleichen Areale aktiviert, die auch aktiviert werden, wenn du von einem Tier angegriffen wirst.
Genau, genau. Da geht es um Abwehr und um Reaktion und du wirst sozusagen in so einen Alarmmodus versetzt, ja?
Genau.
Und genau das ist die kognitive Dissonanz. Das ist dieses Gefühl des Angegriffenwerdens, wenn du plötzlich sozusagen mit Fakten konfrontiert wirst, die deinem Weltbild
dieses komplett grundlose Durchticken, was man vielleicht auch an sich selber schon mal erlebt hat.
Mhm. Genau. Und also das war jetzt ein kleiner Abschweifer, aber wie gesagt, also alles, was wir hier in psychologischen Studien dort erarbeitet haben, auch was da Kane erzählt, ich habe ja auch schon mehrmals hier im Podcast über die Vorstellung von Kane und seiner Identity Protective Cognition geredet, im Endeffekt all das wird auch von der Neurobiologie mittlerweile bestätigt. Also das heißt, also wenn du sozusagen ein besonderes Verhältnis zu einer Information hast oder zu einem Weltbild, ein besonderes identitäres Verhältnis, ja. Wenn du sozusagen, wenn es Teil deiner Identität ist, eine bestimmte Einstellung zur Welt zu haben, dann hast du diese heftigen Reaktionen. Und dann geht es nicht mehr um wahr oder falsch, sondern dann geht es nur noch um gut für meinen Stamm oder gut für den gegnerischen Stamm, ja.
Das ist ja auch was man durchaus so auf Twitter mitbekommt, jetzt gerade so bei irgendwelchen Trump-Leuten. Also zum einen erkennt man es bei sich selber, wenn man halt so sagt, so wenn schon wieder ein Trump-Skandal existiert, dann denkt man ja auch nicht, oh, das ist schlecht für das Land, sondern denkt man in erster Linie, oh, das ist schlecht für die. Und darum ist es ganz gut für mich. Aber das ist ja auf der anderen Seite ist es ja genauso, dieses wenn endlich die Krankenversicherung weg ist, dann wird es diesen Liberalen schon schlecht gehen, egal ob es einem selber dabei auch schlecht geht. Das ist ja.
Genau, und genau, das habe ich dann noch alles verbunden mit den ganzen verschiedenen Theorien und, sozialwissenschaftlichen Forschungen oder Büchern rund um Tribalismus, Neotribalismus, Urban Tribalism dann halt auch eben Seth Godin mit seinem Tribes-Buch. Das passt alles sehr, sehr gut damit zusammen, ja, und das kann man halt miteinander verbinden und das habe ich dann genannt den digitalen Tribalismus. Digitaler Tribalismus ist sozusagen dieser Effekt, dieser psychologische Effekt eben unter den Bedingungen der digitalen Vernetzung, wo du halt dich die wo die digitale Vernetzung dir die sozusagen die Freiheit ja gibt, dich mit jedem Menschen auf der Welt zu vernetzen, mit wem du willst, ja, gibt dir sozusagen, ermöglicht das, dass es sozusagen sowas wie digitale Stämme gibt, dass sich Leute, die eben so ein bestimmtes Mindset haben, sich so einem Tribe anschließen, sich mit diesem Tribe sozusagen mindsetmäßig synchronisieren und dass sie halt gemeinsam dann wie so ein Stamm dann halt funktionieren, auch anfangen zu funktionieren. Digitaler Tribalismus. Und ich glaube, das ist das, was wir dort sehen, also diese Fake News Blase, ja. Das ist ein digitaler Stamm.
Ja, das klingt.
So habe ich das genannt. Und genau.
Ich hab mal eine Frage.
Ja.
Zu der ersten Darstellung, zu den Blau-Roten da. Das sieht ja so aus, als ob das zwei Gruppen wären. Eine stark vernetzte, relativ kleine Gruppe, eine deutlich größere Gruppe, nicht ganz so stark vernetzt. Nun ist ja so eine Darstellung immer subjektiv. Also es ist ja, klar, die Daten dahinter mögen relativ objektiv sein, aber ihr habt ja einen Fokus und den ihr darstellen wollt. Könnte man das auch so darstellen? Also zum einen gibt es sicherlich sehr, sehr viele Accounts und die habt ihr natürlich alle einfach weggelassen, die darüber gar nicht berichten. Die einfach
genau, vor sich hin. Das wäre eine große Grafik geworden.
Das wäre eine große Grafik geworden, aber ich fänd das interessant, weil ihr.
Ja, das im Kontext zu sehen noch.
Ihr macht so diese eine Gruppe gegen eine andere Gruppe, aber vielleicht ist es ja gar nicht eine Gruppe gegen eine andere Gruppe. Vielleicht ist es ja innerhalb eines großen Felds gibt es halt diese kleine rote Gruppe, die halt, nennen sie jetzt einfach mal verkürzt, die Irren. Die halt ihre, also es ist ja, wenn du zum Arzt gehst und da irgendwie Krebs diagnostiziert wird, dann sagt er ja auch nicht, hier, dein Körper besteht aus zwei Gruppen, nämlich aus den Krebszellen und aus den Nicht-Krebszellen, sondern dann sagt er, hier ist ein kleiner Krebstumor. Oder hoffentlich, also, oder der, und ich frage mich so ein bisschen bei dieser Darstellung, ist das denn sozusagen, also zum Beispiel, darum fände ich es interessant, wie die vernetzt sind. Sind nämlich zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass diese Roten nur untereinander vernetzt sind, wohingegen die Blauen auch mit vielen vernetzt sind, die auch richtig Stellung nicht getwittert haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also ob die blaue Wolke sozusagen in der Gesamtwolke aufgehen würde.
Genau.
Oder ob sie auch dort sichtbar wäre als eine abgespaltene Gruppe. Das glaube ich nicht. Also was es, glaube ich, gibt, also wir haben angefangen, in die Richtung zu forschen. Wir sind leider nicht zu Ende gekommen. Das Problem war, dass die Bundestagswahl auch ganz, ganz viele Zeitressourcen einfach abgezogen
hat. Okay, klar.
Und wir haben aber versucht und wir hatten auch schon sozusagen so ein paar Prototypen, wo wir noch ein bisschen ein größeres Bild hatten, sage ich mal. Ich will jetzt aber auch nicht so viel verraten, vielleicht kommt da noch was.
Ja.
Und da war es zumindest so, dass man eine Gruppe identifizieren konnte, die allgemein überhaupt über politische Inhalte oder sagen wir mal einen Bereich innerhalb der großen Wolke, der überhaupt über politische Inhalte, ich glaube, das ist sozusagen, wenn du ganz Twitter nimmst oder deutschsprachig Twitter nimmst, ja, dann ist überhaupt die Gruppe, die überhaupt über politische Inhalte twittert, ist schon mal eine Subgruppe, die
klar
nicht so groß
okay
ist. Ja. Und ich glaube, die würde sozusagen vollends darin aufgehen, unsere Grafik. Aber ich glaube tatsächlich unsere, wir konnten das nicht hundertprozentig nachweisen, aber wir glauben, dass wir auch tatsächlich die Gesamtgruppe dort auch identifizieren haben können als eine deutliche, als einen kleinen deutlichen Pickel oder Auswuchs der großen Wolke. Ja.
Das
aber da will ich jetzt auch nicht allzu viel
genau
vorgreifen.
Das ist das eine, was ich spannend finde. Das andere, was ich jetzt noch als Frage, vielleicht habt ihr, also ob du dazu was sagen willst, wenn die Richtung geguckt hat. Welche Gemeinsamkeiten haben denn diese beiden Gruppen über ihre
Gemeinsamkeiten?
Ja, also gibt es, also auch da wiederum, die sehen so extrem getrennt aus. Gibt es denn vielleicht, sind das tatsächlich Gruppen, die nichts miteinander gemeinsam haben? Oder sind das auch Gruppen, die zumindest doch irgendwo auch gemeinsame Interessen haben? Also würde man jetzt...
Ich würde schon sagen, das meinte ich ja gerade, also es sind auf jeden Fall, gehören beide zur Subgruppe, die überhaupt über politische Inhalte twittern zum Beispiel.
Aber könnten genauso gut über Ponys oder über Vim versus Emacs reden oder irgendwie sowas.
Ja, also darüber haben wir jetzt keine Interessen, ob da irgendwie überschneidende Texteditoren Vorlieben dabei sind. Das müsste man gesondert untersuchen, haben wir jetzt
keine. Ich meinte jetzt nicht so, ich meinte, ich find's ja, ich hab's, ich, also auf der einen Seite ist ja natürlich Realität, diese, also wir haben immer so einen Fokus auf die beiden Seiten. Das ist hier gerade in Amerika ist das natürlich extrem stark.
Mhm. Da kommen wir auch gleich drauf.
Und du hast so eine Seite versus eine andere Seite und die haben sozusagen keinerlei Gemeinsamkeiten. Und ob man nicht mal auch mal gucken könnte, welche Gemeinsamkeiten haben sie denn? Einfach um so, welche Überschneidung hat man denn? Weil
ja, aber sie müssten ja halt eine Gemeinsamkeit gegenüber der einer jeweiligen Restgruppe haben, ne? Also natürlich haben sie eine ganze Menge Gemeinsamkeit. Sie sind Twitter-Accounts, sie haben Follower, sie lesen sie sprechen Deutsch, ja. Natürlich gibt es eine Menge Gemeinsamkeiten, aber jetzt auf
naja,
was
die Gruppe könnte man, ja? Die Gruppe könnte man ja irgendwie definieren. Also könnte es ja zum Beispiel sagen, dass auf beiden Seiten sind Katzenliebhaber und auf beiden Seiten sind Hundeliebhaber und wenn du sie quasi nach Katzen versus Hunde, was jetzt eine nicht ganz so brutal geführte, wobei wer weiß, Diskussion ist auf Twitter, dann würde das Feld vielleicht wieder ganz anders aussehen. Das
ist ja, das gibt's sicherlich, ja, irgendwie Opel versus VW-Fahrer, keine Ahnung. Ja, also das wäre ist halt schwer rauszukriegen, ne? Klar. Aber klar.
Also ich wollte jetzt, ich wollte jetzt hier nicht irgendwie eure Studie das kaputt machen.
Nee, ich meine, das sind natürlich spezifische Sachen, die man auch nochmal abfragen müsste. Nee, müsste nicht, aber könnte, aber das war jetzt nicht der Fokus unserer Ausführung. Genau, wir haben dann noch untersucht, weil das muss natürlich auch gemacht werden, ob wir den gleichen Effekt finden, wenn wir linke Fake News untersuchen. Weil
ja.
Das war ja jetzt beides mal rechte Fake News. Das war jetzt beides mal ging um ne, Flüchtlinge irgendwie. Dann haben wir sozusagen nach linken Fake News gesucht. Da gibt es durchaus ein paar Beispiele. Also Fake News, es gab halt 2015 gab es diesen Fall des Flüchtlings Khaled Idris. Das war so ein Flüchtling aus Eritrea, der in Dresden erstochen aufgefunden worden ist.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Jedenfalls gab es eben, das war halt wirklich auch zu der Hochzeit der Pegida-Demonstrationen. Und da gab es auch schon gewalttätige Ausschreitungen bei Pegida-Demonstrationen. Und ja, und dann plötzlich findet man halt so einen toten Flüchtling in Dresden. Mhm. Und da war dann natürlich erstmal bei ganz vielen hat dann Klick gemacht, das waren die Rechten, das war Pegida, ja. Das war Rassismus, Polizei hat sich dazu nicht geäußert und dann hieß es, oh ja, auf dem rechten Augen blind und so. Also ganz viele, gerade so linke Accounts haben dann halt gleich so den Kurzschluss gemacht, das war jetzt hier Rassismus und so weiter und so fort. Und am Ende kam aber heraus, es war halt gar nicht rassistische Tat, es war ein Mitbewohner von dem Khaled Idris, der ihn umgebracht hat aus, ich sag mal, so niederen Motiven. Irgendwas mit Geld, glaube ich, hatte eine Rolle gespielt. Jedenfalls haben wir das auch getrackt. Wir haben dann wieder mit den gleichen Farben. Und das Ergebnis ist komplett erstaunlich. Also einerseits, wir können den Effekt jedenfalls, den wir jetzt für die rechte Bubble da gefunden haben, so einen ähnlichen Effekt für links haben wir nicht festgestellt. Ja?
Okay.
Die Fake News Accounts sind im Gegenteil halt so mit der Mainstream Blase nicht auseinanderzuhalten, sondern die ist über die gesamte Mainstream Blase verteilt. Es gibt eine leichte Konzentration an bestimmten Ecken, so da, wo man merkt, okay, hier wird es so ein bisschen eher links, aber es gibt eben keine Abspaltung, keine von der Hauptgruppe abgespaltene Gruppe, die irgendwie jetzt komplett Fake News verbreitet, ja? Mhm. Sondern das ist sozusagen über die Wolke verteilt. Interessanterweise finden wir aber unsere Gruppe wieder, also unsere, die eigentlich die Fake News Gruppe war, nur dieses Mal auf der anderen Seite, also auf der Richtigstellerseite. Und wir können sie anhand ihrer Struktur sofort auf den ersten Blick wiedererkennen.
Nee, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden.
Also die Gruppe, ne, also unsere rechte Fake News Gruppe, ja.
Ja.
Die können wir jetzt auch bei der linken Fake News als diese Gruppe wiedererkennen. Hast du die Grafik angedingst?
Ich habe hier diverse Grafiken gerade offen. Hat die eine Nummer? Hat die irgendwie ein Erkennungsmerkmal, woran ich die jetzt erkenne?
Das ist jetzt einfach nur sozusagen die nächste Grafik, aber egal. Also die nächste Grafik nach den Wortanalysen. Ja, jedenfalls, also das heißt, wir haben wieder zwei Gruppen. Wir haben wieder die Wolke, wir haben wieder die Wolke und wir haben wieder diesen Knoten. Ja?
Und woran erkennt ihr die Fake News Verbreiter wieder jetzt? Verbreiten die auch linke Fake News? Nein.
Wir haben das linke Fake News untersucht.
Genau, ja. Und ihr erkennt sofort die Gruppe wieder. Woran erkennt ihr die?
Ja, genau. Also wenn du dieses Bild siehst, dann siehst du sie sofort. Du siehst wieder diese Wolke und du siehst wieder den Knoten. Und der Knoten ist nur dieses Mal auf der anderen Seite als die Wolke. Und aber von der Struktur her siehst du da sofort, dass das dieselbe Gruppe ist. Das ist wir haben das natürlich nochmal nachgewiesen. Wir sind nochmal durch die
Tweets
gegangen.
Verstehe ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht ganz gerade nicht so ganz nachvollziehen, aber ja, okay.
Wir sehen jedenfalls wieder beides, ja. Wir sehen halt die Wolke und wir sehen die Gruppe und den Knoten. Nur dass der Knoten diesmal sozusagen massivst und ohne jegliche Fake News-Verbreitung nur die Richtigstellung wiedergibt und die Metadebatte. Ah. Und in der Hauptwolke ist diesmal die Fake News zu finden. Aber eben, wie gesagt, nicht als abgespaltene Gruppe, sondern über die Gruppe verteilt.
Ah, okay. Also ihr habt die Gruppe selber
aber halt teilweise größtenteils auch selber die Richtigstellung und die Metadebatte getwittert.
Okay.
Also beide Gruppen sind sehr, sehr stark in Sachen Metadebatte und Richtigstellung, aber in der Mainstream-Wolke gibt es halt auch Fake News für weiter.
Mhm.
So.
Okay.
Jetzt habe ich vielleicht irgendwie, ist schwierig,
also es gibt, also
man muss sich die Grafiken anschauen.
Okay, also sozusagen, es gibt nur eine kleine, hart vernetzte Gruppe von Leuten, die nur Richtigstellung verbreiten.
Genau.
Aber keinerlei Fake News.
Genau.
Okay.
Und wenn du dann aber halt tatsächlich durch die einzelnen Tweets gehst, die da in dieser harten Richtigstellungsgruppe passiert ist, dann ist es nicht einfach nur Richtigstellung, sondern es ist wirklich Häme, Spott, die freuen sich richtig, ja, dass halt die Linken bei einer Fake News, da geht's die ganze Zeit nur darum, wie bescheuert die Linken denn sind, dass sie diese Nachricht verbreitet haben, ja. Wir haben das gleiche nochmal für eine zweite
Fake News. Wie? Also sozusagen, zuerst haben sie die Fake News selber verbreitet. Und
nein, nicht verbreitet, nicht.
Ach so, sie haben die Fake News. Ach so, okay. Ah, jetzt habe ich's, okay. Also es kommt dann auch, also sozusagen, sie verbreiten eine Richtigstellung, aber sie verbreiten auch die Häme darüber, dass...
Genau, also sie verbreiten nicht einfach nur die Richtigstellung, sondern halt mit einer gewissen Häme immer
diese verbunden. Idioten.
So, ja, genau, diese Idioten, haha.
Und das auf der anderen Seite nicht so?
Oder halt, aber vor allem so mit einem Unterton von wegen, haha, die Fake News Media hat uns wieder reingelegt oder versucht reinzulegen.
Aber wir sind
schlauer. Ist sie dabei aufgeflogen, genau, also die Lügenpresse und so weiter und so fort. Dieser Unterton, ja, also genau. Und wir haben noch ein zweites Beispiel gemacht, und zwar der Tote im Lageso. Anfang 2016 hieß es, dass es einen Toten im Lageso, also am Landesamt für Gesundheit, gäbe. Mhm. In Berlin, der bei der Kälte zusammengebrochen sei und im Krankenhaus verstorben. Das hatte sich irgendein Helfer von Moabit Hilft, hatte sich das irgendwie ausgedacht, weil er überarbeitet und betrunken war oder keine Ahnung was. Jedenfalls hat das auf Facebook gepostet, das hat dann diverse Medien haben das dann aufgegriffen und weiterverbreitet, dann ging das halt.
Weil die Zustände auch wirklich schlimm waren damals am Lageso.
Genau, die waren halt wirklich schlimm.
Ja, es klang plausibel auch irgendwie. Hm?
Hat sich halt wie ein Lauffeuer verbreitet, ist aber noch am selben Tag richtiggestellt worden. Also die Polizei hat dem widersprochen, gibt keinen Fall eines Toten in Berliner Krankenhäusern, und hat sich halt auch als Fake rausgestellt. Und da haben wir ein ähnliches Bild, da gibt es viel, viel mehr Leute, die dazu getwittert haben, deswegen sieht das Bild ganz, ganz anders aus, ja. Viel, viel mehr Accounts. Aber im Endeffekt wieder das Gleiche, also wieder eine große Wolke durchsetzt mit allem möglichen, Metadebatte, Richtigstellung, Fake News, und dann eben wieder eine kleine, unseren kleinen Knoten daran, der nicht ganz frei von Fake News ist, aber auch viel, viel reiner von Fake News bleibt als die Restwolke. So, das ist echt super schwer zu beschreiben, es ist aber eigentlich,
erschließt
sich sofort auf den ersten Blick, wenn man
das ist grad
wenn man
ein bisschen
sieht. Ein paar Tweets dazu, die halt dann sozusagen von der Richtigstellergruppe, dann also von der rechten Richtigstellergruppe getweetet wurde. Mal gespannt, wann es heißt, der tote Lageso-Flüchtling war eine Kunstform, um auf die Not aufmerksam zu machen. Dann ist wieder alles okay. Oder glaubt die Presse sofort, Doppelpunkt, Messerattacke auf linke Politiker, Lageso-Flüchtling. toter Flüchtlingsdrama, leugnet die Presse, Fall 13-jährige Lisa.
Das war damals
die. Die auch Fake News.
Ja, ja.
Das war ja auch Fake News. Na egal. Gutmenschen vergossen literweise bittere Tränen. Umsonst geweint toter Flüchtling ist eine Ente. So, wie verzweifelt muss man sein, wenn man tote Flüchtlinge erfinden muss, um sein Lügengebäude zu stützen? Lagiso, Moabit. Das war so einfach mal ein paar rausgegriffen, ja. Um das mal zu veranschaulichen. Welcher Art dieser Tweets dann waren. Genau.
Und ja, jetzt muss ich natürlich noch eine Frage stellen, die ja gerade mit der aktuellen Debatte auch sehr auf der Hand liegt. Habt ihr Hinweise gefunden für Fake Accounts? Irgendwie für
Wir haben nicht systematisch danach gesucht, aber wir haben schon immer geguckt, ob wir da wir haben immer stichprobenhaft geguckt, ob wir es mal mit legitimen Accountzahl zu tun haben. Und da ist uns kein bothafter Account aufgefallen. Okay. Also ich glaube, zumindest in dieser Fake News Gruppe waren keine Bots.
Okay.
Überhaupt halte ich das ganze Bot-Thema für komplett überdreht.
Mhm.
Das ist aber eine andere Sache.
Okay.
Genau. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen ausgeführt mit der tribalen Epistemologie. Das ist also diese Forschung von diesem Dan Kahan. Interessanterweise das Beispiel, was ich da genommen habe, das geht tatsächlich auch um Gun Control. Er hat dort, das ist ganz lustig, er hat halt, Probanden sollten anhand von Zahlenverhältnissen feststellen, ob eine Hautcreme wirksam ist oder nicht. Ja? Es ging um eine Hautcreme.
Ja.
Und da hattest du halt sozusagen, haben die da sozusagen eine Matrix mit Zahlen bekommen. Und die eine Gruppe hat halt Zahlen bekommen, wo herausschließbar ist, dass die Hautcreme wirksam ist. Ne? Also so und so viele Probanden hatten eine Verbesserung ihrer Haut, so und so viele Probanden hatten eine Verschlechterung ihrer Haut. Ja? Immer so gegenübergestellt und dann sollten sie halt einschätzen, ob die Creme jetzt hilft oder nicht anhand der Statistiken. Und die eine Gruppe hat eben Zahlen bekommen, die darauf hindeuten, dass die Creme wirkt und ob sie die Creme und die andere, dass die Creme nicht wirkt. Und dann sollten sie halt eben einschätzen anhand der Zahlenverhältnisse, wie das ist. Und genau, und dann haben sie sozusagen den Erfolg dieser Einschätzung gemessen. Also wie gut waren die Probanden da drin? Und sie haben halt vorher getestet, wie gut sie allgemein so mit Zahlen sind. Also
ja,
ob sie ein gutes Zahlenverständnis haben, ja. Und tatsächlich war sozusagen das Zahlenverständnis ein ziemlich guter Indikator dafür, ob sie diese Aufgabe gelöst bekommen oder richtig gelöst bekommen oder nicht richtig gelöst bekommen. Mhm. Das gleiche haben sie mit zwei anderen Gruppen gemacht. Und zwar haben sie die gleichen Zahlen genommen, haargenau die gleichen Zahlen, und haben auch wieder abgetestet, wie gut ihr Zahlenverständnis ist. Sie haben aber auch abgetestet, in welche Richtung sie politisch tendieren. Ja? Mhm. Und dann haben sie aber statt einer Hautcreme, die Ergebnisse einer Hautcreme, haben sie gesagt, okay, das sind die Ergebnisse der Kriminalitätsrate in Städten, wo hohe Gun Control ist, versus in Städten, wo schlechte Gun Control ist, ja. Aber die gleichen Zahlenverhältnisse. Und plötzlich war das Zahlenverständnis komplett irrelevant zum Verständnis der sozusagen zum Erfolg der richtigen Einschätzung.
Also sozusagen, es war die Leute haben weiterhin, auch wenn sie gut mit Zahlen umgehen konnten, haben sie weiterhin auf ihren Punkt, auf ihrer vorherigen Meinung bestanden, egal was die Zahlen gesagt haben.
Genau. Und haben sozusagen rein nach ihrer eigenen politischen Einstellung sozusagen diese Zahlenverhältnisse beurteilt.
Ja.
Und das Interessante ist sogar, dass die Leute mit hohem Zahlenverständnis noch viel eher politisch interpretiert haben, als die mit niedrigem Zahlenverständnis.
Okay.
Mit anderen Worten, hohe Zahlen, die höhere Kompetenz beim Beurteilen von Zahlen hat sie durch ihre Politik dümmer gemacht.
Ja,
das ist das Interessante.
Das finde ich, ist eine spannende Frage, weil es taucht ja immer wieder auf, so was das Einzige, was dagegen hilft, ist Bildung. Und ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Ich habe nämlich oft das Gefühl, dass die Bildung dann einem nur weiterhilft, um die Meinung besser begründen zu können, die man eh schon vorher hatte.
Genau, und das egal, ist genau was das, sagen. Was auch schon der, das ist genau das, was auch schon der Jonathan Haidt schreibt. Das ist das, was der Kane hier beschrieben hat. Das ist das, was dieses, was diese Neurostudie, die übrigens von Sam Harris mit herausgegeben wurde, also untersucht wurde. Also diese neurowissenschaftliche Studie.
Das wäre jetzt alle, wenn ich wusste, wer Sam Harris ist. Ich weiß leider nicht, was er
ist. Ach so, okay, das ist der macht diesen Waking Up Podcast, der echt sehr, sehr hörenswert
okay.
ist. Der aber auch ein bisschen schwierig manchmal ist. Na egal. Genau, was hatten wir noch? Genau, und dann haben wir, dann ist mir dann aber aufgefallen, dass im Endeffekt unsere Ergebnisse, die wir da rausgekriegt haben, die sieht ziemlich ähnlich aus mit einer Studie, die auch letztens rauskam, und zwar über den Wahlkampf in den USA, wo sie sich die Social-Media-Aktivitäten angeguckt haben während des Wahlkampfs in den USA. Und da haben nämlich Folgendes gemacht. Sie haben sich angeschaut, erstmal haben sie sozusagen ganz, ganz viele Twitterer und Facebook-Leute, also sie haben beides untersucht, Twitter und Facebook, und haben halt versucht rauszufinden, in welche Richtung tendieren denn diese Accounts, ne? Und da gibt's ja auch durchaus, also im Endeffekt haben sie es danach beurteilt, Leute, die häufig Hillary Clinton retweeten und Leute, die häufig Trump retweeten, ja? So. In der Hinsicht oder auf Facebook teilen oder wie auch immer. Und haben sich diese Accounts angeschaut, und zwar über die gesamte Zeit des Wahlkampfs. Und dann haben sie sozusagen eine rote Gruppe auch wieder gehabt, eine blaue Gruppe. Die blaue Gruppe ist dann die Hillary-Fans, und die rote Gruppe ist die sind die Trump-Fans. Und dann haben sie eben geguckt, welche Nachrichten werden in beiden Gruppen verteilt. Ja? Und erstmal überhaupt haben sie dann auch sozusagen das Ganze nach Vernetzungsdichte gemacht. Wobei deren Vernetzungsdichte ist nicht danach, wer wem folgt, sondern wer wen retweetet. Ne? Also wenn du Leute, die du häufiger retweetest, oder Leute, die Leute retweeten, die dich retweeten und sowas, also ne, haben sie das, die Weiterverbreitungshäufigkeit haben sie da als Maß der Vernetzungsdichte genommen. Aber im Endeffekt sagt das ziemlich Ähnliches aus wie unsere Vernetzungsdichte. Das heißt also, du konntest ja erst einmal sehen, dass es dort auch zwei Gruppen gibt. Diese Gruppen sind allerdings ein bisschen enger beieinander, aber definitiv siehst du, dass es eine komplette Spaltung gibt, dass die eine Gruppe komplett blau ist und die andere Hälfte komplett rot ist, ja. Dass du vernetzungsmäßig diese Spaltung des Landes komplett anhand von diesen Accounts nachvollziehen kannst. Und genauso wie bei uns ist es so, dass die gesamten Massenmedien sozusagen auf der linken Gruppe, also jetzt nicht links in dem politischen Sinn, nicht notwendigenfalls, obwohl sie natürlich weiter links sind als zum Beispiel die Trump-Supporter, aber auf jeden Fall dort befinden sich die ganzen Massenmedien, die traditionellen Massenmedien, New York Times, CNN, Huffington Post, Washington Post und so weiter und so fort. Und auf der rechten hast du dann halt eigentlich nur recht wenige große Stars, und das ist dann aber vor allem Fox News und Breitbart und so weiter und so fort, ne? Genau. Und dann haben sie sich aber auch angeguckt, und im Endeffekt kommen sie zu ähnlichen Schlüssen wie sie. Also dort auf der rechten Seite sind die meisten Fake News zu finden. Auf der rechten Seite hast du halt einen sehr, sehr starken Fokus auf Migration. Im Endeffekt alles, was wir herausgefunden haben über unsere Gruppe, findest du auch dort raus. Auf der Trump-Seite. Es ist genau das Gleiche. Fast alles, was wir rausgefunden haben, trifft auf diese Gruppe auch zu, auf die rote Trump-Truppe zu. Es trifft noch ein paar andere Sachen zu, und zwar, dass halt auf der linken Seite, also auf der blauen Seite, die ganzen Medien alle sehr alt sind, ne? Also New York Times ist irgendwie, keine Ahnung, über 100 Jahre alt, Washington Post ähnlich und so, CNN halt, keine Ahnung, 50, 60 Jahre.
CNN ist so, ne? Alt?
Nee. Oder ich weiß nicht, keine Ahnung, wie alt CNN ist, aber auf jeden Fall einige Jahrzehnte.
Ist doch von Ted Turner gegründet worden, er lebt doch noch.
Ach, stimmt, ja, stimmt, das sind in den 80ern, ne?
Ja, ich glaube.
Egal.
Ja. Aber es sind auch 30 Jahre.
Aber auf jeden Fall hast du auf der rechten Seite kaum Medien, die älter sind als 10 Jahre.
Ja. Yeah.
Und nur wenige, und ganz, ganz wenige, die 20 Jahre und mehr älter sind. Also das heißt, die rechte Seite ist halt viel, viel neuer, ja, ist halt viel, viel jünger. also nicht jünger im Sinne von die Leute, sondern vor allem deren Institutionen.
Woran liegt das?
Und das liegt daran, das ist jetzt meine Interpretation, dass es eben nicht einfach nur eine Spaltung ist, sondern dass es eine Abspaltung ist. Die rechte Gruppe hat sich abgespalten, genauso wie unsere rechte Gruppe sich abgespalten hat, hat sich halt in den USA halt nur viel früher, schon damals so mit den Talkradios und Fox News und so, hat sich halt irgendwie ein Mediensystem etabliert, das sich abgespalten und in Opposition gesetzt hat zu dem eigentlichen Mediensystem.
Okay.
Und ich interpretiere jetzt auch den Vergleich unserer beiden Studien, ne? Also diese Harvard-Studie mit unserer Studie, so, dass im Endeffekt das, was wir in den USA sehen, nur ein späterer Zustand desselben Phänomens ist, das wir heute schon, das wir auch bei uns beobachten.
Also das sozusagen, die USA sind einfach nur weiter im Vergleich und das wird in Deutschland auch noch kommen. Oder in
Europa. You are our future. Ne?
Oh Gott, viel Spaß.
You are our future. Ja, also und das ist eben dieser rechte Tribalismus, der dort durch das Internet sich hat abspalten können.
Na,
so,
nicht,
das ist jetzt
nicht,
einmal
nicht nur durch das Internet, weil du hast ja gerade gesagt, das sind ja teilweise auch schon ein bisschen ältere Sachen in
den
USA.
Genau, in den USA ging das halt eben durch das Talkradius, also dass die Radiowelt ist halt auch ein sehr, sehr freies Medium in den USA gewesen, im Gegensatz zu den Deutschland, wo sich halt sozusagen ganz viele regionale Radiosender auch etablieren konnten, was in Deutschland relativ schnell konsolidiert wurde. Und du hast halt solche Sachen dann zum Beispiel dann aufgenommen in diesem Sender Fox News. Das heißt also, es ist eine medial ermöglichte Abspaltung, die in den USA halt schon länger stattfinden konnte, noch vor dem Internet oder vor dem Durchbruch des Internets, die sich aber jetzt auch in den USA mit dem Internet definitiv beschleunigt und die jetzt aber erst in Deutschland mit dem Internet überhaupt passieren kann.
Ja, ja.
Das ist so im Endeffekt das, worauf ich hinauskomme. Ja, so, ich könnte noch 1000 Sachen erzählen.
Ich habe noch ein paar Fragen.
Aber
ich habe noch 2,5 Fragen.
Ja, okay.
Zum einen, also wenn ich Fake News verbreitet habe, was dem ich mittlerweile vorbaue, indem ich von vornherein lieber die Finger von Stories lasse, die mir fishy erscheinen, dann habe ich so ein Schuldgefühl, ist mir das peinlich und unangenehm und ich habe auch so eine Fremdscham, wenn sozusagen in meiner Gruppe offensichtliche Fake News verbreitet werden. Also ich find's fast schlimmer, wenn in meiner Gruppe Fake News verteilt werden, oder ich find's schlimmer, als wenn in der anderen Gruppe. Von denen erwarte ich es ja gar nicht anders, aber bei meiner Gruppe möchte ich das nicht. Ist natürlich schwer, sowas zu messen, aber habt ihr irgendwie Indikatoren dafür gefunden? Gibt es da, was weiß ich, dass Tweets, Retweets gelöscht werden, wenn sich irgendwas als falsch erwiesen hat oder sowas?
Ja, also es gibt ja zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel bei der Fressgast-Nummer, ne, von der Bild-Zeitung, die Fake News, die Verbreitung von der Fake News, hatten wir tatsächlich, weil es das gibt, das Problem, das zu rekonstruieren. Also die Bild-Zeitung hat das ja gebracht und hat dann aber die komplette Story, nachdem es sich rausstellt, dass es Quatsch ist, haben sie die komplette Story vom Netz genommen.
Okay.
Und ist auch nicht mehr zu finden auf bild.de.
Mhm.
Sie haben den Tweet gelöscht. Und das ist echt scheiße für uns, weil damit natürlich auch die gesamten Retweets fehlen. Von
Stimmt,
Leuten,
sie sind alle gleich
die den originalen Retweet gelöscht haben.
Ah.
Konnten jetzt sozusagen nur messen von den Sachen, die aufgenommen haben. Ja.
Krass, damit das ist natürlich durch das Löschen eines Tweets kannst du natürlich eine ganze Historie auslöschen. Das ist ja krass. Das ist mir
ja.
Also ja, holla.
Genau, also das hat uns ein paar Probleme
wahrscheinlich
bereitet,
kriegen das
leider.
Wahrscheinlich
und, und es gibt
Das kriegen die Retweetenden wahrscheinlich nicht mal mit in vielen Fällen.
Nö, klar. Die sind jetzt alle aus dem Schneider, die haben wir jetzt sozusagen nicht mehr mittracken können, viele Leute.
Ja.
Und dann hast du zum Beispiel solche Sachen wie, das haben wir auch erst im Nachhinein rausgefunden, dass, und zwar anhand eines Screenshots, den wir auch in einem Tweet gefunden haben, dass zum Beispiel Spiegel Online die Bild-Zeitungsmeldung mehr oder weniger komplett unkritisch genauso raumgetrötet hat wie die Bild-Zeitung selber.
Ja.
Aber das halt nicht mehr nachvollziehbar ist, weil die halt einfach dann irgendwann den Artikel umschreiben und die Überschrift umschreiben und das Bild umstellen. Ja. Ne? Also, und das ist halt, das ist natürlich so ein bisschen so die Schwierigkeit bei der ganzen Sache. Das heißt also, ja, wir haben das, wo wir festgestellt haben, dass da sozusagen viele Manipulationen stattgefunden ist, habe ich das auch nochmal in der Fußnote angemerkt, aber naja, also das Muster lässt sich trotzdem ja rekonstruieren, auch wenn halt da ein paar Daten fehlen, aber da muss man halt schon immer aufpassen, ja.
Ja, okay.
Und ich glaube schon, dass auch es gibt auch noch ein paar andere Leute, die bestimmt ihren Retweet zurückgenommen haben oder ihren Tweet gelöscht haben.
Also
das gibt's bestimmt auch immer mal wieder.
Mich würde
aber daran, das kann man dann im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, das ist das Problem, ne?
Mich würde daran interessieren, also dass das halt, na, das habt ihr ja so ein bisschen sozusagen, ihr wisst ja, dass die dadurch gegeben, dass ihr wisst ja, dass die Verbreiter der Fake News auch die Richtigstellung gesehen haben und dass ja offensichtlich nichts an ihrer Verbreitung der Original Fake News geändert hat. Ich frage mich halt immer so ein bisschen so dieses, man erwartet es ja geradezu von der Gegenseite, in Anführungsstrichen, dass sie niederträchtig ist und darum ihnen egal ist, ob das Fake News sind oder nicht. Hauptsache, es passt halt in ihr Narrativ und dann können sie es verbreiten. Guck mal, ich habe das Wort Narrativ verwendet. Die Frage, die ich sozusagen hatte, zum einen, stimmt das? Sind die tatsächlich da schmerzbefreiter als wir, in Anführungsstrichen? Zum einen. Und zum zweiten, ist das ein, also, ich traue es mich kaum zu sagen, sollte man auch mehr selber so werden? Sollte man auch selber mehr sagen, so, ach, scheiß drauf, ob das jetzt Fake News sind oder nicht, Hauptsache emotionalisieren? Oder geht das auf Dauer nach hinten los?
Also zum letzten, ja. Bitte, 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 bitte nicht.
Ja, Also
dann seid ihr nicht mehr meine Gruppe.
Okay.
Dann steige ich aus dem Tribe aus.
Ja. Dann bist du halt nicht mehr meine Gruppe, dann warst du noch nie da drin.
Also der Punkt ist, ich glaube, wenn die Linke jetzt anfängt, die tribalen Muster der rechten Gruppe nachzuahmen, dann tut sie der rechten Gruppe genau den Gefallen. Weil im Endeffekt ist das ja genau das Narrativ, das die rechte Gruppe vom Mainstream hat. Die stecken eh alle unter einer Decke. Genau. Die sind eh irgendwie, die sind eh Fake News Media oder die sind eh
staatlich finanzierte Antifa.
Lügenpresse, staatlich finanzierte Antifa und so weiter und so fort. Und wenn die linke Gruppe jetzt anfängt, sich genauso zu verhalten, dann tut sie der Rechten im Endeffekt genau den Gefallen und dann haben wir halt so einen Tribe-Krieg. Ich glaube tatsächlich, dass in den USA fängt das bereits an, dass es sozusagen immer mehr tribalistische Linke gibt. Ich will auch ganz kurz, das habe ich auch nochmal klargestellt in dem Text, ich will auch gar nicht sagen, dass es keine linken Tribalismus gibt. Mhm. Vielleicht gibt es ihn, im Bereich Flüchtlingspolitik zumindest, und das ist das, was wir abgefragt haben, haben wir keine linke Blase gefunden. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, es gibt bestimmt also es gibt zum Beispiel in den Kommentaren haben sich auch Leute gemeldet, was ist denn mit den Feministinnen, den Netzfeministinnen, das ist doch auch so ein Tribe. Ich weiß es nicht, ne? Haben wir nicht untersucht. Yeah. Müsste man sich ein Forschungsdesign überlegen und gucken, wie man das, ob man das verifizieren kann oder nicht. Ich glaube schon, dass es auch tribale Reflexe und tribale Verhaltensweisen gibt in bestimmten linken Gruppen und Gruppierungen. Also beispielsweise die Antifa, die ist schon, glaube ich, schon auch extrem untereinander dicht vernetzt.
Ja,
also auch, ich glaube, die könntest du auch mehr oder weniger identifizieren als Cluster innerhalb eines Netzwerkes.
Ja, aber da, also das ist so, das widerspricht halt, falls ich jetzt mal kurz sagen darf, das widerspricht halt so oft auf diesem ersten Bild. Vielleicht ist das auf dem ersten Bild, wo man halt die eine Gruppe versus die andere Gruppe sieht, da verortet man sich ja selber automatisch irgendwo innerhalb dieser Blase und man sieht sich halt in der anderen Gruppe. Aber wenn du jetzt sagst, die Antifa hält zusammen und ist untereinander eng vernetzt, das ist eine Gruppe, zu der ich auch nicht gehöre. Also eigentlich ist es wahrscheinlich, dass es eigentlich eine viel, viel größere Fläche ist und dann sind da halt auf der einen Seite sind die Fake News Verbreiter und da sind vielleicht ein paar Antifas und da sind wahrscheinlich noch diverse andere Gruppen.
Das kann aber alles
die allermeisten von uns gehören dazu, keiner von dieser Gruppe. Was natürlich auch vielleicht ein Problem ist, aber oder vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja.
Also,
das sind alles Mutmaßungen. Ne?
Ja.
Wir haben jetzt diese rechten Tribe entdeckt, wir haben keinen anderen Tribe entdeckt.
Okay, ihr habt keinen entdeckt, ihr habt danach gesucht. Okay.
Genau, also wir müssten, es ist auch schwierig danach zu suchen, glaube ich.
Ja.
Also man musste da schon sehr gezielt nachgucken. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, keine Ahnung, es gibt bestimmt auch rechte Putin-Fans oder sowas, ja, die halt irgendwie ständig irgendwelche Russland-Nachrichten verbreiten.
Rechte Putin-Fans? Nein, sowas gibt es doch garantiert
nicht. Oder es gibt, oder zum Beispiel türkischstämmige, deutschsprachige, das gibt es, das haben wir auch entdeckt, ja. Ne? Es gibt so eine Gruppe von türkischstämmigen, aber deutschsprachigen Twitterern, die halt sozusagen immer alle Leute angehen, die irgendwas gegen Erdogan sagen, ja?
Ja.
Also das gibt's auch. Also die könnte man auch nochmal raussuchen. Also das sind, ich glaube, da gibt es schon noch mehr als diesen einen Tribe. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Forschungsfeld, in das man noch reinstechen könnte. Und als solches, und im Endeffekt ist mein Text auch eigentlich ein Aufruf dahin, halt in diese Richtung mal weiter zu forschen, so eine Art von tatsächlich digitaler Ethnologie zu machen, ja, und halt diese Stämme zu entdecken und zu untersuchen.
Kann ich nochmal zu eurer Systematik ein paar Fragen stellen?
Ja.
Also ihr habt nur öffentliche Daten, ihr habt nicht mit Twitter zusammengearbeitet oder sowas? Oder habt ihr mit
Twitter? Nein, nur öffentliche Daten.
Weil was Twitter so an Daten hat, das wäre natürlich nochmal tausendmal oder nochmal viel spannender, eben gerade diese gelöschten Sachen und sowas, ja. Und Sachen, die sich ändern und so.
Vielleicht könnte uns ja irgendjemand mal Zugriff auf Facebook-Daten besorgen.
Ich kopiere mal hier rasch ZIP rüber. Ich hoffe, nein, du hast 48 Petabyte in deiner Dropbox frei.
Nee, ist mal ohne Scheiß, aber es ist nicht Facebook, die arbeiten doch auch mit Forschern zusammen.
Bestimmt.
Ne? Die haben doch so ein Programm, wo sie mit Forschern zusammenarbeiten und das würde mich, das habe ich auch geschrieben, das würde mich komplett mal, also weil Facebook ist für die deutsche Debatte viel, 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 wahrscheinlich 100-mal so relevant wie Twitter. Ja. Mhm. Und im Endeffekt müsste man auf Facebook forschen. Es ist aber auch insgesamt schwerer, weil irgendwie mit verschiedenen Privacy-Einstellungen und den ganzen Gruppen und also geschlossenen Gruppen ja. und Messengern und wo überall die Kommunikation dort stattfindet, das ist halt extrem schwieriger, da glaube ich, so ein konsistentes Bild irgendwie draus zu stricken. Aber im Endeffekt, man müsste eigentlich mal Facebook untersuchen, ja. Genau, also kurz zur Systematik. Das Problem, dass die große Beschränkung, die du hast, sind natürlich die API-Calls, ne? Die API-Call-Limits.
Ja.
Und Michael hatte da ja diverse Aufrufe gestartet, dann auch über Logbuch Netzpolitik da halt verschiedene Tokens zu spenden, also okay. Leute konnten ihre Tokens spenden und dann kannst du dir das so vorstellen wie so ein Streitwagen mit so einem riesengroßen Gespann von Pferden, ja, das sind sozusagen die Tokens, sind die Pferde sozusagen, die du dann alle parallel durchratteln, rattern lassen kannst.
Ach so,
und er hat da irgendwie keine ein paar hundert Tokens oder so und damit konnte er dann halt das Ding abgrasen. Ein
Firehouse ranzukommen oder irgendwie sowas, das sollte doch wohl gehen. Ich weiß nicht, wie schlimm Twitter da inzwischen ist und wie gut oder wie gut.
Also, wenn du das wissen wolltest.
Ja, was mich noch interessieren würde, ob ihr das gesehen habt, habt ihr Fluktuationen gesehen? Habt ihr Momentaufnahmen gemacht, oder? Oder habt ihr?
Genau, das sind Snapshots, ja.
Weil mich, was ich ja spannend fände, ob es da Fluktuationen gibt, ob da Sachen, die sehr wichtig sind, also Retweeter, ob das ein Strohfeuer ist, dass die nur für wenige Wochen da sind, ob die für sehr, sehr lange Zeiträume da sind, ob die sozusagen wie häufig, wie infrequent, wie hoch ist der Anteil von diesen Nachrichten etc. pp. Also kann man sich ein Bild von den Menschen dahinter machen? Ist das jemand, der im Keller sitzt und seit anderthalb Jahren nichts weiter macht als Russia Today retweeten? Oder ist das, oder meinetwegen eben auch Breitbart oder sowas? Oder ist das dieses berühmte, die haben doch kein Leben. Kann man das irgendwie rauslesen oder kann man das nicht rauslesen?
Also da haben wir jetzt keine Untersuchung zu gemacht. Und was man machen könnte, wäre natürlich zu gucken, wann sind die aktiven Zeiten, ne? Irgendwie
ja.
kriegen die Leute genug Schlaf oder sowas, ja. Was wir festgestellt haben, das geht vielleicht in die Richtung, ist, dass tatsächlich viele der Fake News Gruppen Leute, dass die Accounts gesperrt werden in Deutschland. Also Twitter geht schon ziemlich krass, letzten Monaten, Wochen durchgegangen und haben halt so ein paar der schlimmsten Hetzer da gesperrt. Ein Beispiel ist ja dieser Kolja Bonke,
ja.
Der ging dann ja auch so ein bisschen rum. Und dieser Kolja Bonke zum Beispiel, der war ganz groß in unserer Gruppe drin, ja. Der ist halt irgendwie einer der am meisten retweeteten Fake News Leute. Und da haben sie einfach mal den Account dicht gemacht. Das heißt also mit anderen Worten, dessen Fake News Verbreitung hättest du jetzt auch nicht mehr nachvollziehen können, wenn du es heute sozusagen die Studie machen würdest. Aber du, sag mal, ich muss schon wieder mal ganz kurz mal aufs Klo.
Okay. Weil,
Tee ist genauso schlimm wie Alkohol.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, mal gucken, wie lange wir überhaupt noch machen. Ich wollte heute gar nicht so lange machen, weil ich, wie gesagt, mal ein bisschen Halskratzen habe und sowas. Ich kann ja mal über Kinder erzählen, weil ich habe ja eins. Das ist ja schon mal Kolja. Nicht der Kolja. Das ist wirklich dieses Arschloch, der sich den Namen meines Kindes da als sein Pseudonym zugelegt hat. Das finde ich echt eine Unverschämtheit. Blöde Sau. Und was ja eigentlich auch eine Ironie ist, dass er sich einen russischen Namen zulegt mit dieser ganzen Fake News-Debatte. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Kinder, sie werden groß. Das ist irre. Das ist echt irre, das zu sehen. Das ist so. Kolja fängt jetzt an zu sprechen. Er fängt nicht an zu sprechen. Er fängt an, sich fein formuliert zu sprechen. Er ist unfassbar höflich. Darf ich bitte das und das haben? Darf ich bitte Seifenblasen machen? Auf der Terrasse? Na gut, auf der Terrasse darfst du. Ich komme mit. Es ist so irre, das zu sehen, wie so dieses kleine Wesen, was man da irgendwann mal mit nach Hause genommen hat aus dem Krankenhaus, wie sich das jetzt so zu einer Persönlichkeit entwickelt und wie auch so, das merkt man kaum. Irgendwann habe ich mal auf Facebook geschrieben, macht mehr Videos von euren Kindern und falls ihr Kinder kriegt, falls ihr junge Eltern seid, wirklich, Fotos sind das eine. Fotos, so. Viele Fotos zu machen von euren Kindern ist definitiv wichtig, aber was noch viel, viel krasser sind, und dafür haben wir heute die Technik, sind Videos. Weil man sieht halt so in Bewegung und sowas, da sieht man so krasse Unterschiede im Laufe der Zeit und wir haben viel, viel, viel zu wenig Videos gemacht am Anfang. Und das ist halt irre zu sehen, wie jetzt auch so, was weiß ich, was so, man weiß gar nicht, was es ist oft, was sich so verändert hat. Man kriegt, irgendwas ist an dem Jungen wieder ein bisschen anders, an einem Kind ein bisschen anders. Und zum Beispiel sowas, was weiß ich was, wenn er, wie er im Raum verfolgt, wo das Gespräch gerade stattfindet zum Beispiel. Und sowas mit den Augen. Und diese Wachheit im Blick, das ist echt irre, das zu sehen mit dem Kind. Und ja, jetzt habe ich mich ja so ein bisschen was aus dem Finger gesaugt, während du weg warst. Jetzt bist du wieder da. Was haben wir noch so an Themen? Gut,
ich will es mal ganz kurz abschließend. Die Studie kann man komplett lesen bei mir auf dem Blog. CTRL-Verlust gibt es auch als Download, als PDF. Und es ist noch mehr Informationen als das, was ich jetzt hier kurz runterbeten konnte. Das lohnt sich nochmal zu lesen trotzdem. Ich hoffe, dass
auf jeden
das
Fall
zur weiteren Diskussion beitragen wird.
Ich wollte es eigentlich bis heute reden. Auch durchgelesen haben. Tut mir leid, Herr Lehrer, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht.
Es ist auch wirklich ein langer Text.
Ich war krank.
Ein langer Text. Es ist wirklich ein sehr langer Text. Es ist ein Long Read. Ein Long, 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 Long Read ist es. Also es ist 60.000 Zeichen oder so.
Okay, vielleicht lese ich es doch nicht. Nee, ich werde es lesen.
Es lohnt sich.
Auf jeden Fall. Er ist mir schon aus eher unerwarteten Quellen, so dass ich irgendwie bei Facebook in den Kommentaren irgendjemand, von dem ich noch nie gehört habe, so, ja, übrigens zu dem Thema, hier ist ein super Artikel dazu und dann zack, dieser Artikel reingepostet und so.
Das ist auch echt krass, ne? Ich krieg fast ausschließlich Traffic von Facebook, ne? Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Also ich habe auch ein paar Leute gesehen, die das geteilt haben, auch so, die es von mir geteilt haben und so. Also so 3, 4, 5 oder so und die kriegen dann auch irgendwie so ihre 5, 6 Likes oder sowas, ja. Aber ich krieg im Endeffekt, keine Ahnung, tausende von Page Impressions, alle von Facebook. Facebook ist echt der große Traffic-Lieferant geworden. Aber man kann überhaupt nicht nachvollziehen, woher aus Facebook. Das ist das Problem. Also, man weiß irgendwie Facebook, irgendjemand auf Facebook
verbreitet eine Geschichte.
Das irgendwie, genau, aber wer, wo, unter welchem Kontext und wie und so, das ist halt einfach nicht nachvollziehbar. Das ist echt ein bisschen, naja.
Ja, das wäre mal spannend. Ja, genau. Ich hatte ja noch kurz das Thema, wo ich das Gefühl habe, dass es in Deutschland gerade so ein bisschen aufgekocht über dieses Wort Heimat.
Mhm. Aber vielleicht sollten wir dann vorher erstmal nochmal über die Bundestagswahl reden.
Ach, Bundestagswahl. Oh
das, Gott, das dieses kommt ja sozusagen nach der Bundestagswahl.
Ja, okay.
Im Endeffekt rein. Also ganz kurz, Bundestagswahl, falls Sie es nicht mitgekriegt haben, die ist gelaufen. Ja, also Müsst nicht mehr. Also wer jetzt noch nicht gewählt hat, der, die Wahllokale sind dicht. Sorry.
Ja.
Und gewonnen hat irgendwie niemand.
Niemand.
Ja. Es ist grauenhaft. Es ist wirklich grauenhaft. Aber nee, ich meine, Bundestagswahl hat es ja jeder mitgekriegt. Aber was jetzt herumging, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Artikel bei im Spiegel.
Ja, den habe ich gelesen.
Hast du ihn gelesen?
Ich habe ihn sogar gelesen. Schulz? Ja.
Alter Schwede.
Ja,
Alter Schwede. Das war ein geiler Artikel, oder?
Fandst du? Ich fand ihn ja relativ egal. Naja, erzähl mal. Warum fandst du immer so, ja?
Also, ne, irgendwie, irgendein Autor, ich habe den Namen vergessen, der hat den auf jeden Fall über die gesamte Kampagne, ganze Wahlkampagne im Endeffekt eng begleitet bei allen wesentlichen, sag ich mal, Turning Points seiner Kampagne war er überall dabei. Also vom Schulz-Hype bis zum großen, bis zur großen Schulz-Depression und war halt sehr nah dran und hat halt immer seine Reaktionen auf verschiedene Ereignisse dann halt immer wiedergegeben. Und alter Schwede, ist dieser Schulz ist das ein Würstchen? Ist das ein selbstmitleidiges, lamoyantes Würstchen? Das ist unfassbar.
Das war so ein bisschen, was bei mir auch so hängen blieb. Wobei das ist, ich weiß nicht, so ich finde solche Artikel, die sind halt auch immer mit einem Hintergedanken im Kopf geschrieben und so. Und da will halt auch jemand, das ist ja nicht einfach nur Fakten runter erzählen, sondern will ja auch jemand eine Geschichte erzählen. Und wir wissen nun alle, wie die Geschichte ausgeht. Das haben wir nämlich gesehen am 23. September war es. Und ja. Dementsprechend, aber ich habe irgendwo die Kritik gelesen, wie wäre denn die Geschichte ausgegangen, wenn er gewonnen hätte? Hat er nicht, ja. Vielleicht konnte er gar nicht gewinnen, vielleicht ist ja
das lag doch schon an ihm, der hätte gar nicht gewinnen können, er war doch einfach auch da, sorry, so jemand gewinnt doch nicht. das hat echt wehgetan dabei, es war wirklich, dieser Typ, das können wir froh sein, dass der nicht Bundeskanzler geworden
ist. Ja.
Der konnte sich ja nicht mal gegen sein eigenes fucking Team durchsetzen, ja. Er hatte schon mehr oder weniger eine bessere Strategie, als sein Team ihm immer eingeredet hat. Das ist ja auch so eins der Narrative, das da immer ständig wieder vorkommt in dem Artikel, ja. Es war eigentlich die besseren Alternativen. Aber er kann sich gegen sein fucking Team nicht durchsetzen, ja. Wie willst du den denn neben irgendwie einen Trump setzen? Oder wie willst du den denn irgendwie neben einen Putin setzen, ja? Und er soll da irgendwelche Sachen regeln, ja? Das ist doch eine Wurst. Den nimmt doch keiner ernst.
Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich ganz so weit, ich fand, ja, jein, vielleicht.
Also wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was dort in diesem Artikel über ihn geschrieben ist, dann ist das ein Häufchen Elend, der...
Also du hast ja irgendwie auf Twitter geschrieben, dass halt was er hätte machen müssen, er hätte sich halt knallhart absetzen müssen von seiner Partei und sowas. Genau, und
das ist auch noch eine Erkenntnis, ja.
Wobei ich da und hast das ja mit dem Wahlkampf hier verglichen. Wobei hier ist der Wahlkampf halt ein anderer, weil er halt auf diese, weil du nicht eine Partei wählst, sondern weil du einen Kandidaten wählst. Und in Deutschland wäre es relativ schwer gefallen, wenn er die ganze Zeit sagt, oh, die SPD ist ja so scheiße und ich muss hier gegen die Partei, wählt SPD.
Das kannst du nicht die ganze Wahlkampf über machen, aber das hättest du vorher machen können, weil ich glaube, das würde, die Wähler würden das total gutieren. Und das sagt ja in diesem Artikel, gibt es diese eine Stelle, wo es um die Erklärung des Schulz-Hypes gibt und wo dieser Demoskop da ihnen da irgendwie intern eine Präsentation gibt und sagt im Endeffekt, der Schulz-Hype, das waren enttäuschte SPD-Wähler, die jetzt gedacht haben, jetzt kommt die SPD wieder zurück zu sich selbst, ja. Mhm. Und er diese Vorschusslorbeeren gekriegt hat irgendwie als derjenige, der jetzt irgendwie das Rad rumdreht und die sind halt alle wieder verschwunden, als sie gemerkt haben, dass das einfach nicht der Fall ist. Ja?
Genau.
Und ich glaube, und das habe ich nochmal auf Facebook nochmal länger ausgeführt, ich glaube, ein Kanzlerkandidat, der eine Chance haben möchte von der SPD, der muss erstmal noch vor der Wahlkampf richtig losgeht, muss der erst einmal richtig sich mit der eigenen Partei anlegen, der muss so richtig... da auf dem richtig öffentlich, ja, das muss richtig krachen, das muss richtig blutig sein, da müssen Köpfe rollen, da muss ein Richtungsstreit her und da muss der sich durchsetzen gegen die eigene Partei und dann kann er solche Leute nachhaltig begeistern für sich, ja, und dann im Endeffekt, und das ist übrigens nicht USA, sondern Schröder, ja. Schröder hat genau deswegen auch gewonnen, glaube ich, weil er damals hat den Scharping einfach mal kurz vorher abgesägt. Da gab es ja auch einen riesen Reibereien vor dem Wahlkampf 1998, ja. Und er hat sich da halt einfach mit der Partei angelegt und hat gewonnen. Und das war dann auch der Punkt, wo die Leute gesagt haben, alles klar, das ist nicht einfach nur die SPD, das ist die neue SPD, ja. Und ich glaube, dieses Gefühl musst du halt auch angeben, weil die Leute sind fucking enttäuscht von der SPD. Die SPD hat, niemand mag die SPD, niemand, absolut niemand auf der ganzen fucking Welt mag die SPD, nicht mal die SPD-Mitglieder. Und das heißt mit anderen Worten, wenn du hingehst und erstmal der eigenen Partei richtig in den Arsch trittst, dann werden das alle Leute geil finden. Glaub es mir, das wird
das,
jeder geil
da,
finden.
Da stimme ich dir voll zu, das ist halt, also was bei mir halt ist, also die SPD, man, das ist ja so ein bisschen durchaus vergleichbar, finde ich, mit den Demokraten hier. Auf der einen Seite, man inhaltlich ist man jetzt gar nicht so irre weit weg. Man möchte sie ja eigentlich mögen, aber es geht halt einfach nicht. So dieses, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, das ist ja nun wirklich so, wie oft haben die der Linken vollends in die Fresse gegeben und das und ihren eigenen Wählern und sowas, das gehört ja fast zur Folklore dazu und das ist, glaube ich, ist, wenn du insofern macht das schon einen gewissen Unterschied, da hat halt die gesamte Partei irgendwie geschafft, so eine Aufbruchsstimmung zu kommen. Aber das kriegst du halt auch nur, vielleicht muss man es medial ein bisschen drehen und sowas. Also definitiv hat der Schulz massive Fehler gemacht. Aber so eine Partei, ich weiß nicht, ob man die noch drehen kann. Ich glaube, dass es bei der SPD viele gute Leute gibt, bla bla bla, und ich sehe sie alle und ich sehe die Leute, die sich da abhetzen und aber es ist halt.
Drehen, das geht jedenfalls nicht unblutig. Das ist meine
Und dann ist halt.
Die alte Generation muss jetzt gegangen werden. Das geht nicht anders. Die muss jetzt gegangen werden.
Das muss halt nicht nur die alte Generation oben sein, sondern das geht ja in diese ganzen Landesverbände, die da jedes Mal Glück aufsingen und sowas. Und das kannst du halt nicht wegmachen, weil es Folklore ist und sowas. Und,
ja, aber das Glück auf, das stört ja auch niemanden. Die sollen doch meinetwegen Glück aufsingen, was sie wollen. Das ist mir scheißegal.
Es ist halt, ich finde, es ist halt ein Ausdruck einer eingefahrenen Kultur. Also ich sage jetzt nicht, dass dieses Glück auf das Problem ist. Ich glaube, es ist Symptom eines Problems. Und es ist halt soziale Konservativität, die sie haben. Und die kriegt die mal da raus. Ich weiß nicht. Ich glaube mittlerweile, das ist, ganz ehrlich, je schneller die SPD untergeht, desto besser. Also einfach, weil dann Platz ist für eine hoffentlich neue linke Alternative. Im Augenblick hat man ja diese furchtbare Situation, dass wir 2,5 linke Parteien haben und die Linke und die SPD nehmen sich ja nicht so irre viel und die sich dann halt die Gegner streitig machen und weil die Linke halt
man muss schon sagen, dass die SPD und die Linke zwei sehr voneinander unabhängige Gründe geschaffen haben, sie nicht unwählbar zu machen. Also
das will ich gar nicht bestreiten. Das will ich gar nicht bestreiten. Das ist mir klar. Aber das ist natürlich das Irre, dass die SPD die ganze Zeit lang ihren Wahlkampf mehr oder weniger so geführt hat, als ob sie eine Regierung, also so, wir bleiben ja in einer Regierung. Und dann nach der Wahl sagt, dass sie in die Opposition geht. Man hätte doch die ganze Zeit Oppositionswahlkampf führen müssen. Ist natürlich auch schwer, wenn du halt seit Jahren an der Regierung bist und sowas. Aber muss halt.
Du willst ja auch Kanzler sein. Du kannst ja nicht sagen so. Also wenn du sagst irgendwie
wir
wollen in die Opposition, damit kannst du, das ist doch kein Wahlkampfslogan.
Wenn du nicht bereit bist.
Wir wollen nicht regieren, wählt uns.
Die AfD macht exakt das und hat einen nicht ganz unerheblichen Erfolg damit. Also ich meine, das fand ich ja das Lustige, dass hier der warum Frauke Petri nachher rausgeflogen ist, weil sie angekündigt hat, nicht fundamentale Opposition zu machen. Also sozusagen, dass
sie ist nicht rausgeflogen, sie ist rausgegangen.
Ja, aber sie ist ja auch auf der Pressekonferenz gebeten worden, sondern
sie ist gegangen.
Sie ist doch auch auf der Pressekonferenz haben sie doch auch gesagt, jetzt, ja, dass es rausgehen soll und sowas. Also das war doch Ich habe sie nicht gesehen.
Hinterher noch mal getreten, aber ich meine, im Endeffekt, sie ist aufgestanden und hat gesagt, ich gehe jetzt hier mal, tschüss.
Okay.
Ich gehöre übrigens nicht dazu, tschüss.
Oh ja. Gott.
Oh Gott, diese ganzen Arschlöcher. Ey, echt mal. Ja. Ach so, über
ja, die, genau, jetzt das ist die andere Nachricht ist natürlich, dass wir die AfD jetzt dabei haben.
Drittstärkste Partei. Also, dass sie drinne ist im Bundestag, das ist ja nun, das wird ja sich vermutlich keinen mehr überraschen. Aber mit welcher Macht sie da reingegangen ist und dann halt diese Zahlen, das also so unter ostdeutschen Männern die stärkste Partei. Aua, das tut weh.
Ja.
Unter
in Sachsen
stärkste
auch,
ne? Partei. Ja. Aua. Also das ist wirklich sowas, dass offensichtlich, dass es da so diese Taschen gibt, wo die AfD ist ja nicht nur ein bisschen stark, also ist ja nicht nur eine etablierte Kraft, halt stärkste Kraft.
Ja,
und,
neue Volkspartei.
Ja, und halt, also das ist das, wo mir schlecht wird. Also dass sie im Bundestag ist, ja, ist halt so. Kann man, was will man machen? Sollen sich halt aufreiben. Aber, so ein Pack. Und dann halt, und das mit diesen natürlich weitgehend offenen Nazi-Tönen und sowas, das ist wirklich.
Ja, und vor allem, es war wirklich so, dass auch die letzten Wochen eigentlich klar gemacht hat, dass es auch beim Spitzenpersonal, bei keinem der Leute im Spitzenpersonal auch nur den Hauch einer Fragezeichen geben können, als ob das wirklich Nazis sind. Ne?
Ja, ja. Also ich meine,
Gauland mit seinen Äußerungen und auch die
andere. Ja, also ich meine, er hat ja die, also es ist ja kein Zufall, dass der das jetzt nochmal so kurz vor Ende rausschmeißt, sondern der wusste ja, wenn er das dann macht, das bringt, also er.
Nein, es war ja im September und das wurde dann nochmal, das wurde erst spät rausgekramt. Also diese Äußerung, du meinst die Äußerung mit, dass wir stolz auf unsere Soldaten
ja, ja.
sein
okay,
werden.
Okay, das
ist das war im September schon irgendwie. Und
aber die Wahl war doch auch im September.
Es war auf jeden Fall schon ein bisschen länger her.
Okay.
Vergessen. Es war auf jeden Fall einen Monat schon her irgendwie.
Das okay. Aber ich weiß nicht, kann mir nicht, also ich glaube ja, dass die wissen, dass sie damit nochmal ein paar Wähler aktivieren. Und dass sie die anderen.
Ja, das ist das Schlimme. Also sie haben halt tatsächlich damit nochmal Wähler aktiviert und nicht verschreckt. Das ist das eigentlich Ekelhafte, ja. Also, die Partei ist sukzessive immer weiter nach rechts gerutscht, ne? Also mit Lucke war sie schon, ich würde schon sagen, schon mit Lucke war sie rechtspopulistisch, ja.
Mhm.
Sie hatte halt populistische Forderungen, die waren vor allem auf Europa bezogen, aber nichtsdestotrotz waren sie populistisch. Dann hat halt Petri übernommen und hat den Ruck zur populistischen Partei perfekt gemacht. Und dann, und jetzt sozusagen ist Petri gegangen worden und jetzt sind halt Gauland und ich habe den Namen vergessen von ihr. Wie heißt die andere Troller da?
Ja, Weidel.
Weidel, genau. Und die Weidel, die ja auch, wo das diese E-Mails aufgetaucht sind, wo auch ganz klar herausbekommt, dass sie halt echt zumindest rechtsnational verschwörungstheoretisch denkt. Ja?
Klar.
Und
ich finde das so irre. Ich meine, wie lange ist es her, dass wir diese Diskussion gehabt haben, dass sozusagen, ja, man kann ja patriotisch sein, das ist ja nicht nationalistisch und ist nationalistisch und patriotisch gibt es da einen Unterschied und Patriotismus ist ja was anderes und natürlich sind wir alle keine Nationalisten. So diese ganze so schwammige Diskussion. Und mittlerweile sitzen Nationalisten, die sich als solche bezeichnen, im Parlament und die Nachricht sagen, ja, das ist die nationalistische Partei im Parlament. Und das ist in Deutschland der Fall, das ist hier in den USA der Fall, dass du ganz offene Nationalisten hast. Und das ist 5 Jahre her, dass du das nicht sagen konntest. Dass jeder von sich gesagt, nein, ich bin nur Patriot, ich bin kein Nationalist. Und ich meine, diese Pegida, diese patriotischen Europäer, dass die sich nicht, das weiß ich noch, da sind irgendwann mal später Dokumente aufgetaucht, wo irgendeiner sagt, nein, also weil die halt intern irgendwie auch eine Facebook-Gruppe hatten, über die sie das Ganze organisiert haben und wo sie gesagt haben, nein, wir sollen das nicht Patrioten, was ist denn das für ein Wort, wir sollen das Nationalisten nennen. Und das war damals noch so, dass auf keinen Fall und davon wurde sich distanziert und die sind auch innerhalb dieser Gruppe damals noch niedergebrüllt worden. Selbst unter den Nazis waren sie noch, also der Schritt, dass sie sich selber offen als Nazis bezeichnen und das nicht mehr als Schimpfwort wahrnehmen, sondern ja klar, wir sind Nazis. Der ist doch nicht mehr weit weg.
Das finde ich ist das Krasse, dass so dieses, das, ja, Nationalismus, also ein Begriff, der wirklich noch vor Jahren garantierter, du hast noch einen ganz schönen Husten, noch einen garantiert politischen Tod bedeutet hätte, heute Aushängeschild einer Partei ist. Das ist unfassbar. Ja. Das ist unfassbar. Und
das ist, und ich bin auch vorsichtig, ich finde auch mal schwierig zu sagen, die AfD sind alles Nazis. Es sind nicht alles Nazis und die AfD-Wähler sind auch nicht alles Nazis. Aber was man sagen muss, ist,
not all AfD-Wähler.
Es sind Nazis in der AfD. Das
natürlich
ist
sind Nazis,
ohne Frage, ne? Und das sind auch Nazis in den obersten Riegen der AfD. Höcke ist ein Nazi. Gauland ist spätestens seit der Wehrmachtsäußerung ist ein Nazi.
Ja, und was ist der Grund, sie zu wählen?
Die Weidel ist zumindest rechtsnational. Ich würde sagen, auch schon an der Schwelle zum Nazi.
Und dann ist halt, ja. wenn du diese Wortblase machst, die du vorhin für diese beiden verschiedenen Gruppen gemacht hast, wenn du sozusagen wenn du die eine Gruppe gegen die andere stellst, wenn du sozusagen, was ist ihr Alleinstellungsmerkmal? Was bleibt da außer Nationalismus? Also insofern, das ist ja nicht, also die Forderungen, die sie darüber hinaus haben, sind ja nicht irgendwie so, dass man die nicht bei anderen Parteien auch finden wollte. Also wenn man sagen würde, ich finde die Programmforderung der AfD gut, finde ich nicht, aber ich finde das Nationalistische doof, dann würde man ja gut bei einer anderen Partei unterkommen. Wahrscheinlich bei der Linken am ehesten noch. Aber und das ist das, ja, also das ist was, und das werden die jetzt noch, mal gucken, was jetzt ihre Strategie wird. Aber an ein schnelles Zerlegen, darauf kann man hoffen, aber ich weiß nicht, ob das schlau ist.
Dass ja, sie sich zerlegen sich ja schon, ne? Also mit der Petri-Geschichte, ja, Petri-Abspaltung.
Aber wie,
mal gucken, wo das endet, also ja.
Interessiert also das ihre Wähler? Die Abspaltung war ja auch, das sah ja so ein bisschen aus, als ob sie quasi die Fraktion so ein bisschen spalten wollte, also ob sie da durchaus hätte sich Chancen oder drauf gehofft hat, dass sie, und das scheint sie ja ein bisschen dadurch zerstört zu haben, dass sie tatsächlich zu früh das gemacht hat. Und dass das dann halt zu so einem Gruppenzusammengehörigkeit dann plötzlich gefühlt hat, so wir gegen die Petri, wo vorher offensichtlich noch ein paar Leute noch auf ihrer Seite waren. Und dass diese Spaltung der Fraktion offensichtlich auch schon seit Monaten geplant war, ist natürlich auch...
Ja genau, das hatte das Korrektiv, hatten das schon irgendwie vor Monaten, haben die da schon von den Plänen berichtet.
Und zwar nicht nur von der Petri-Seite, sondern dass die andere Seite genau wusste, dass sie das vorhat und das halt sozusagen auch unter den Deckel gehalten hat. Und das natürlich jetzt für eine Gruppe, die behauptet von sich die Wahrheit und sowas zu verbreiten und wir sind für das Volk da, als erstes mal sagt, jetzt wo die Abgeordnetengehälter haben, geben wir mal ganz offen zu, dass wir eigentlich gar nicht mehr miteinander reden können, ist natürlich auch schon mal hart, aber das scheint ja im Augenblick noch niemanden zu interessieren und erst recht nicht ihre Wähler. Das finde ich halt auch so dieses Krasse, dass halt, dass es sie einfach nicht interessiert. Trump ist der inkompetenteste Präsident, den man jemals hatte, und er bewirft auf Puerto Rico Leute mit Papiertüten und mit Papier, das habt ihr mitbekommen,
Tüchern.
Mit Papiertüchern. Ja. Und er ist eine Peinlichkeit auf jeder Front. Aber das interessiert ja seine Wähler nicht. Das macht ja seine Wähler eher zieht ja noch eher zu ihm. Und ich habe fast die Befürchtung, das wird bei der AfD ähnlich sein. Weil wenn du einmal in diesem Weltbild drin steckst, dass alles, was negative Nachrichten sind, Fake News sind, dann komm da mal wieder raus. Und das ist ein langer, 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 langer Erkenntnisprozess. Das wird alles... Wie macht man das? Wie dreht man das denn positiv?
Ganz einfach. Mit den Grünen muss man jetzt einfach wieder über Heimat reden. Dann wird alles wieder gut.
Dann wird alles wieder gut.
Eine ja, Heimat ist, für alle, eine Heimat, 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 Heimat.
Wollen wir mal eine vernünftige neue Linke erfinden? Die Piraten 2.0.
Weißt du, das Problem ist, ich verstehe, glaube ich, was die Grünen dort wollen. Ja.
Ja.
Was sie dort machen wollen, was sie damit bezwecken. Und zwar ist es so, das, wonach sich die AfD-Leute und wahrscheinlich mehr als nur die AfD-Leute, sondern eine ganze Menge Leute verzehren, ist nicht nach einer irgendwie Politik, die ihnen gerecht wird oder die etc., sondern was sie wollen
ist so ein kuscheliges Gefühl.
Identifikation ist Gruppenzugehörigkeit, ist Anerkennung. Und die braucht genau dieses kuschelige Gefühl. Ja, sie brauchen dieses, das ist das, wonach sich die Leute verzehren. Und die Grünen glauben, dass wenn man ihnen sozusagen dieses Heimat zuwirft, ja, dass das das halt machen kann. Und dass sie mit diesem Begriff der Heimat, einer Reetablierung dieses Heimatbegriffes sozusagen, dieses positive Identifikationsgefühl wiederherstellen können. Und dann ist wieder, und dann sind die Leute, und dann ist denen auch wieder eigentlich alles egal. Dann können wir über Politik reden, über, keine Ahnung, sollen die Steuern so hoch sein oder sollen die Steuern so hoch sein, ja? Oder wollen wir Klimawandel schützen oder nicht? Solange die Leute dann sozusagen an ihrer Heimat rumnuckeln können, ja?
Dann interessiert sich das einfach gar nicht mehr für die meisten.
Genau, dann interessiert sie auch gar nicht. Dann sind die Orgel auch schon zufrieden, so, ja, irgendwie so ein bisschen, das ist so das Narrativ, glaube ich, das dahinter steht bei den Grünen. Und der Wanderbellen hat das damals ja schon, also das ist ja der Bundespräsident in Österreich, der das in seiner Präsidentschaftskampagne, er ist ja auch ein Grüner, ne? Der hat das in seiner Präsidentschaftskampagne so gemacht. Der hat sich hingestellt auf den Plakaten, hat Heimat hier, Heimat da, Heimat da, ne? Und dann irgendwie, keine Ahnung, auf den grünen Wiesen da in der Alm, ja? Und das kam halt gut an. Er hat dann halt auch tatsächlich dadurch den Strache geschlagen. Ja, das
war dann
so die Strategie. Haarscharf, aber es hat geklappt.
Ja.
Und ich meine, ein Grüner als Bundespräsident, das wünschten sich natürlich Grünen hier auch. Ne? wobei der ja hier nicht direkt gewählt wird, aber eben. Auf jeden Fall Heimat. Kann man ja mal übernehmen von dem Wanderbellen, haben sie sich gedacht und dann halt das so gemacht so. Das ist das eine Narrativ, was ich auf eine gewisse Art nachvollziehen kann, weil die Analyse, glaube ich, richtig ist. Die Analyse ist, die Leute suchen nach kultureller Identität, irgendwie, die Leute sind halt so drauf, die wollen das, ja. Und ich glaube schon, dass dass man, wenn man den Leuten, also nochmal zu meiner Analyse zurück, wenn man die Leute da rausholen will aus dieser Blase, aus diesem Knoten, ja, dann kann man ihnen nicht mit Argumenten kommen. Das haben wir festgestellt. Da kann man ihnen nicht mit Rationalität kommen. Da kann man ihnen damit alles nicht kommen. Aber was man mit ihnen kommen kann, ist, wenn man ihnen ein Identitätsangebot macht, ja. Und ich glaube, das ist der Versuch der Grünen, dieses Heimat als Identitätsangebot zu geben. Das andere Narrativ, wo die Kritik jetzt herkommt, ist aber auch nachvollziehbar. Und das ist halt, es gibt kein Identitätsangebot ohne Exklusion. Ja? Wenn du jemanden, jede Form von Identitätsangebot exkludiert halt wieder Leute. Ja? Wenn du sagst, und das hat Anatol Stefanovic jetzt auch schön nochmal bei der Taz ausgeführt, wenn du halt so ein bisschen Heimat, ne, dann sagst du halt, okay, Heimat ist halt für die Leute, die halt hier geboren sind. Das ist halt Heimat. Das ist so die Definition davon. Und zack, schließt du halt alle aus.
Ist das so?
Ja, das ist der Heimatbegriff. Das steckt da drin.
Also heute früh habe ich mit jemandem noch darüber diskutiert und habe lange über meinen Heimatbegriff nachgedacht und habe auch über Koljas Heimatbegriff nachgedacht. Und also bei Kolja, der hat, den habe ich neulich, der spielt öfter mal als Flugzeug und sowas und ein Flugzeug fliegen und dann fragst du, wo fliegst du hin? Und da kommen immer unterschiedliche Sachen. Am Anfang wollte er mal zur Maus, weil wir halt irgendwann mal in Disneyland waren und dann wollte er wieder nach Disneyland. Und dann war es eine Zeit lang, war es zur Oma und jetzt in letzter Zeit war es San Diego und gestern oder vorgestern kam er dann plötzlich mit Deutschland. Und hä? Also er hat keinerlei Bezug zu dem Begriff. Aber wenn du zum Beispiel, wenn ich Kolja frage, was ist, oder wenn ich für Kolja definieren müsste, was ist seine Heimat, dann würde ich natürlich sagen, hier ist San Francisco ist seine Heimat, aber mindestens genauso stark ist tatsächlich Deutschland oder Berlin seine Heimat. Obwohl er da nur ein Bruchteil seines kurzen Lebens gewesen ist überhaupt. Und wenn ich frage, was ist für mich Heimat, dann würde ich schon sagen, ist ja auch Kalifornien ist Teil meiner Heimat. Und Dubna, also dieses Kaff in Russland, wo ich als Kind gelebt habe, ist definitiv auch, also so auch Teil meiner Heimat. Und ich finde, das kann man, ich glaube, so Heimat ist Erfahrung, wo man Erfahrung gesammelt hat. Ist für mich zumindest. Vielleicht ist das eine total total bekloppte Definition und alle anderen sagen, nee, Heimat ist, wo du geboren bist und das war's und das ist und Blut und Ehre und Vaterland und sowas. Aber ich weiß, also mein Heimatbegriff scheint da ein anderer zu sein als deiner, ehrlich gesagt. Also ich hatte zum Beispiel, hatte ich im Unterricht, in der DDR, hatte ich ein Fach Heimatkunde, hieß das. Und da sind, haben wir so über einen Stadtbezirk Sachen gelernt. Und das hatte, jetzt hat jemand anders, der war halt in Sachsen, der hat halt gelernt, wie so in Sachsen alle die Besseren sind. Ja, ist klar, so kann man das machen. Das war zumindest bei dem Heimatkundeunterricht, den ich hatte, war das definitiv nicht der Fall. Da ging es halt darum, warum heißt die Palisadenstraße Palisadenstraße und in Friedrichshain, falls jemand kennt. Und insofern, ich verstehe, woher die Bauchschmerzen mit diesem Begriff kommen und man kann sowas kann sich auch leicht drehen, ohne Frage.
Also man muss auch sagen, ne, also zum Beispiel Heimat und was natürlich mal offensichtlich ist, mal das zurückzubeziehen auf die NS-Zeit, ne? Und es gibt, glaube ich, aber tatsächlich niemanden, der größer und emphatischer über Heimat gesprochen hat zu dieser Zeit, als die Immigranten, die dann in den USA waren, also die deutschen Immigranten, ja, die vertrieben waren. Das waren diejenigen, die von morgens bis abends über nichts anderes geschrieben und gesprochen haben als über Heimat. Ja? Insofern hätte man die da argumentativ noch im Rücken.
Ich glaube, man merkt, wie viel, also was der Begriff bedeutet, wenn man da nicht mehr wohnt. Wenn man davon weg ist. Und bei mir ist es freiwillig, also ich bin ja freiwillig weg aus Deutschland, aber wenn das unfreiwillig war, dann verbindet sich da vielleicht noch eine ganz, ganz andere Sehnsucht mit. Und das ist schon, also hier sehe ich ja zum Beispiel, was weiß ich was, diese amerikanische Flagge. Und das ist halt, wenn du in Deutschland nun ist die deutsche Fahne, machen wir uns nichts vor, ist sehr, sehr hässlich und die amerikanische Fahne ist tatsächlich, finde ich tatsächlich eine relativ schöne Fahne. Also wenn man sich die deutsche Fahne in den Vorgarten hängt, dann muss man es schon wollen. Also das finde ich schon...
Aus ästhetischen Gründen tut man das nicht.
So eine amerikanische Fahne, die in der Landschaft steht, hat schon was, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist halt auch so ein Ding, wenn du plötzlich hier sagen würdest, jeder, der eine amerikanische Fahne hat in seinem Vorgarten hat, ist rechts, wow, hättest du plötzlich viele rechte Leute. Ich finde, amerikanische Heimat oder Identität ist noch was anderes, weil sie tatsächlich sich auch zu einem sehr, sehr großen Teil aus Einwanderern nähert. Aber natürlich auch aus kompletten Vollidioten, die irgendwie Redneck sind und nie einen Fremden sehen wollen, ohne jede Frage. Ja.
Und das finde ich aber sehr, sehr spannend, ne? Also wenn du eben genau diese Identifikation vergleichst zwischen Deutschland und Amerikanern oder sag ich mal überhaupt Amerika. Amerika redet ja immer ganz gerne von sich als exceptional, ja, also American Exceptionalism. Und das meint das aber auch. Also es meint halt, unsere Bezug zu unserer Nation ist eine andere, ist exzeptionell gegenüber den der anderen Staaten. Das liegt daran, dass es eben kein Volk ist, sondern dass es halt eine, dass das alle Leute unter eine Identität kommen, gegenüber der Verfassung, gegenüber dem Stars and Stripes und gegenüber den Rule of Law, ja. Mhm. Das sind so deren drei wesentliche Identifikationsmerkmale, ja, Stars and Stripes, Constitution und Rule of Law. Und ansonsten.
Und Christentum natürlich.
Nee, ja, nicht offiziell.
Ja, ich weiß. Aber.
Also klar, es ist sehr christlich, dominant christlich, aber es ist jedenfalls nicht offiziell, gehört es dazu, sondern auch Religionsfreiheit. Ja, das ist halt auch so ein ganz emphatischer Wert. Mhm. Wobei da meistens natürlich auch immer sozusagen die christliche Religionsfreiheit
genau.
ist. Implizit.
Das Christentum ist das Einzige, was hier ständig angegriffen
wird. Genau. Und man muss schon sagen, es gibt in den USA eine extrem hohe Islamophobie, die höher ist, würde ich sagen, als die in Deutschland, weil die auch einfach prozentual viel, 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 viel weniger Moslems haben als wir.
Ja.
Das muss man auch dazu sagen. Aber ich meine, es gibt relativ viele Juden in den USA, das heißt also, ja, mit denen kommen sie auch zurecht. So, aber was ich sagen wollte ist, diese Idee, sozusagen, wir schaffen ein Identitätsgefühl, und zwar ein explizites Identitätsgefühl, unter dem Banner von überethnischen Dingen, ja. Mhm. Wenn wir ganz ehrlich sind, ja, sorry, Deutschland ist immer noch ein verdammtes fucking Blutsverwandtschaftsding, ja. Und unsere ganze Idee von Staatsbürgerschaft hängt immer noch am Blut.
Ja.
Es hängt immer noch nach Abstammung, ja.
Das, was, das kannst du dem Amerikaner nicht erklären, der versteht das nicht.
Ja. Und das ist, also unsere gesamte, und das steckt auch in den Köpfen drin. Und nicht nur in den Köpfen von irgendwelchen AfD-Wählern, sondern implizit und ohne, dass mir das bewusst ist, auch in meinem, ja.
Das steckt auch im Gesetz.
Das steht auch im Gesetz.
Das fand ich so irre, als das so ein paar Tage vor der Wahl ging, so rum, so aus dem AfD-Wahlprogramm und so, und Blutsgeburtsrecht wären nicht Leute, wenn die Ausländer in Deutschland geboren werden, dann sollen sie nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Mag sein, dass das im AfD-Wahlprogramm so explizit drin steht, aber nach meinem Wissensstand ist das auch noch schlicht und ergreifend Gesetz.
Das ist aber auch tatsächlich überhaupt nichts Besonderes. Das ist in den
meisten überhaupt nicht. Ländern, ja, ja, ne? Klar.
Und daher kommt auch diese Idee des American Exceptionalism. Also das heißt, dass hier sozusagen es geschafft wurde, eine Nation zu schaffen, die diese Dinge transzendiert. Und das muss man den Amerikanern einfach zugestehen, dass sie das geschafft haben zu einem bestimmten Punkt. Das heißt nicht, dass sie keine Probleme haben, dass es nicht irgendwie Diskriminierung und Rassendiskriminierung und alles Mögliche immer noch gibt. Aber
und immer gab. Immer gab, natürlich.
Das sowieso. Aber das ist etwas, aber sie sind in dieser Hinsicht, sind sie 1000 Schritte weiter als alle anderen. Und
die Gruppe, die gehasst wird, ändert sich wenigstens regelmäßig.
Sozusagen, ja.
Ich habe darüber gelesen, so, dass jetzt die Weißen, ist ja jetzt gerade immer hier so, die Weißen sind ja jetzt am demografischen Wandel und so, und die Weißen werden nicht mehr die größte Bevölkerung oder werden nicht mehr die Alleinherrschaft. Also die größte Bevölkerungsgruppe werden sie weiterhin bleiben, aber sie werden halt, die anderen Gruppen zusammen addiert, werden nicht mehr sein als die Weißen. Und
sie werden die absolute Mehrheit verlieren.
Und wo dann immer so sagt, ja, das wird ja dann dazu führen, dass sich die politische Landscape auf dauerhaft ändern wird. Und habe ich neulich so ein Interview gesehen, nee, die Weißen werden einfach umdefinieren, wer weiß es, mal wieder. Das gab's, also früher galten halt Italiener nicht als Weiße. Und da gab's halt noch viel mehr Gruppen. Und wann immer das dann zu kippen drohte, sozusagen, dass die Weißen zu wenig wurden, dann werden halt als nächstes die Latinos oder die Asiaten werden die Asiaten wahrscheinlich als erstes, werden dann halt mit reingeholt in die große Gruppe der Weißen und dann passt das schon wieder. Und John F. Kennedy, einer der größten Angriffe auf ihn war, dass er Katholik ist. Das ist heute unvorstellbar, zumindest hier in
Bayern. Ne? Also Katholiken versus Protestanten war hier vor in den 60er Jahren auch noch ein Ding, ne?
Ja, ja, aber es ist halt, Iren galten früher mal als unerträglich. Ich meine hier diese ganzen, der Glückskeks wurde ja angeblich von hier aus 3 Kilometer oder sowas entfernt auf Angel Island erfunden in der Bay, als damals die ganzen Japaner eingesperrt worden sind im Zweiten Weltkrieg, weil sie könnten ja potenzielle Feindesunterstützer sein und sowas. Das ist ja alles. Ich habe so dieses in dem Rahmen jetzt, in dem das hier darum ging, so dass dieser Anschlag in Las Vegas der schlimmste Anschlag in der jüngeren amerikanischen Geschichte war. Das ist halt vor nicht mal 100 Jahren gab es ein Black Wall Street, hieß das, eine Region, ich weiß nicht mehr wo, in welchem Ort, wo halt sehr viele schwarze, relativ wohlhabende Menschen lebten. Die sind, dann tauchten irgendwann mal Gerüchte auf, dass irgendein schwarzer Postbote eine weiße Frau angegriffen haben. Da haben die ausgebombt, wirklich ausgebombt. Die sind mit Flugzeugen gekommen und haben Bomben abgeworfen über diesen schwarzen Gebiet und haben die Leute ausgebombt und umgebracht. Das ist keine 100 Jahre her.
Das ist krass, ja.
Und also was hier so an rassistischen und fremdenfeindlichen, also das immerhin ist die Verleumdung, dass das Ganze existiert hier in diesem Land, nicht ganz so schlimm, wie sie es in Deutschland ist. Ich glaube, in Deutschland ist das noch viel, viel stärker, dass das einfach bestritten wird, dass es diese Diskriminierung gibt. Aber das ist auch das Einzige, was hier auf die Reihe gebracht wird.
Ja. Was ich sagen wollte, ist aber, ne,
ja.
Also zu der ganzen Mechanik und Idee der Integration zum Beispiel neuer Einwanderer in den USA gehört halt eben, ne, diesen Prozess durchzumachen und vor allem dieses Identifikationsangebot, ja, zu sagen, hier hast du ein Identifikationsangebot. Vergiss nicht, musst nicht vergessen, woher du kommst oder wer du warst oder woher du stammst, aber unser Identifikationsangebot ist, du bist Amerikaner, so. Und das bedeutet, hier ist die Flagge und hier ist irgendwie, keine Ahnung, und trara, und hier ist die Hymne und jetzt verdrückt eine Träne und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Form von Patriotismus ist halt auch ein Integrations, ist halt auch ein Integrationsmotor. Und ich glaube, dass halt eine Menge Leute, die zum Beispiel diesen Heimatbegriff jetzt wieder stark machen wollen, halt auch so was Ähnliches im Sinn haben halt, ne?
Ja.
Dieses Identifikationsangebot zu machen. Und die Grünen sagen ja auch, oh, Scheiße, jetzt kriege ich hier echt Hustenanfälle. Ja. Und die Grünen sagen ja auch, dass sie halt eben sozusagen einen nicht-ethnischen Heimatbegriff, einen genauso einen transzendierenden Heimatbegriff haben, einführen wollen.
Ich finde das ja auch, muss es denn unbedingt die deutsche Heimat sein? Kann es denn nicht zum Beispiel die europäische Heimat sein, eine Werteheimat? Ich meine, die EU, vielleicht ist ja das eine der Schwachpunkte der EU, dass sie das nicht geschafft hat, so eine Identifikation auf die Beine zu stellen.
Sicherlich einer der, ja.
Und ich meine, die EU hat Wohlstand und Frieden gebracht für diesen Kontinent seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Und trotzdem, also ich meine, das war ja auch Teil dieses Spiegelartikels, dass er sozusagen aus Europa kam und gerne Europa mehr betonen wollte und dass ihm aber aus der eigenen Partei gesagt worden ist, nee, du Europa, das macht das ja mal schön auf Deutschland. Und vielleicht war das ja auch einer der großen Fehler, dass man ihn, vielleicht hätte er wirklich mehr reißen können. Und ich glaube, bei mir hätte man mehr reißen können, wenn er gesagt hätte, nee, Europa. Vielleicht wäre das tatsächlich das große, starke Ding gewesen, war es ja auch am Anfang. Und dann hat er es halt total runtergefahren. Und na klar, selber schuld, aber selber schuld. aber
selber schuld, ja. Aber wo er sich ja auch wieder von seinen Beratern wiederum bequatschen hat lassen, ne?
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wichtig wäre oder dass das was Gutes wäre, wenn man so eine europäische Identifikation, weil die hat nämlich, die hat das dann fast implizit drinne. Die hat nämlich die Verfassung ist das Wichtige und die Friedlichkeit ist das Wichtige und das friedliche Zusammenleben und das ist ja auch gerade in Europa ist ja eine, also die EU hat ja einen Frieden von unfassbarer Dauerhaftigkeit für diesen Kontinent bisher gebracht. Das heißt nicht, dass das nicht nächste Woche wieder zusammenbricht, aber bisher ist die doch ganz gut dabei. Und das könnte man doch schon zu einer gewissen Form von Patriotismus. Und ich finde Freude schöner Götterfünken finde ich nach wie vor eine schöne europäische Nationalhymne. Jedenfalls finde ich die deutlich besser als die deutsche Nationalhymne, die man nicht mal singen darf, ohne eine Straftat zu begehen. Und vielleicht sollte man doch darauf was aufbauen. Oder könnte das? Also ich fände es vielleicht,
ich glaube, ganz ehrlich,
könnte ein Spiel mit dem Feuer sein, aber ja, es gibt.
Ich glaube, es gibt in gewisser Hinsicht eine europäische Identität bei jüngeren Leuten. Also es ist so, dass jüngere Leute, habe ich auch irgendwo mal gelesen, glaube ich, die halt vor allem viel gereist sind, die halt ja. sagen, also dass viele junge Leute, die reisen, die außerhalb von Europa, also zum Beispiel in Südafrika oder in Südamerika oder sowas unterwegs sind, ja, dass sie sich oft immer mehr als Europäer identifizieren, wenn sie gefragt werden, woher sie kommen, ja. Und dass dann auch tatsächlich Leute aus diesen Ländern dann auch das als Identität so akzeptieren, gar nicht mal weiter nachfragen, so, ja, was denn wohl in Europa, sondern ein Europäer. Das finde ich interessant. Also Ich glaube schon, dass es, also wenn es so etwas gibt wie eine europäische Identifikation, dann ist sie definitiv bei den Jüngeren.
Ja, ist zu hoffen. Also ich bin da nicht ganz so optimistisch wie du. Aber ja, vielleicht.
Ja, also so ein zartes Pflänzchen, sag ich mal.
Ja, genau.
Das wäre es doch.
Aber ich finde, man könnte diese Diskussion ruhig führen und vielleicht ist sie sogar zu wenig geführt worden. Ich frage mich, ob dieser linke Globalismus, Globalisierungstraum, ob man den vielleicht aufgeben muss. Und ob man den nicht aufgeben muss, sondern neu denken muss. Weil ich glaube, dass so diese ganze Nationalstaat-Denke, so die ist ja, die Rechte supportet die. Und die Linke lehnt die ja ein Stück weit ab, so diese Nationalstaat-Identifikation. Und ich finde diese Blut und Erblinie-Definition finde ich
Blut
auch
und Boden.
Blut und Boden finde ich auch ganz furchtbar. Und aufgrund dieses Impulses, aufgrund dieses Gefühl, das finde ich furchtbar, hat man halt eine Globalisierung befürwortet, die zumindest im Augenblick auch nicht so richtig funktioniert aufzugehen, die auch Probleme macht und auch große Probleme macht und meine Frage ist, ob man nicht, also ich finde ja dieses amerikanische Staatensystem hier finde ich ja prinzipiell gar nicht so scheiße, weil du hast halt dieses gemeinsame Framework, in dem alle drinne sind und es ist klar, dass hier Kalifornien nicht gegen Nevada einen Krieg führen wird. Zumindest noch nicht. Und wenn dann gegen Texas. Aber
okay.
Nee, aber so, also du hast halt dieses.
Es gibt auch Sezessionsbeschreibungen in Kalifornien.
Ja, die sind ein Witz.
Nicht ernst zu nehmen, okay.
Ich glaube nicht, dass sie ernst zu nehmen sind.
Nicht ganz so wie Katalonien, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden.
Ja, aber selbst Katalonien könnte ja das war ja immer so die Aussage, so, naja, wenn die Schotten nicht mehr Teil von Großbritannien sein wollen, dann ist das ja auch kein großes Problem, weil solange sie alle innerhalb der EU sind, haben sie eine offene Grenze, können sie freien Handel, haben sie fast die gleiche Währung, haben sie, es ist sowieso so viel gemeinsam, dass man sagen kann, na okay, dann seid ihr halt autonom und seid halt ein eigener Staat, aber halt in diesem Gesamtframework. Und das ist doch in dieser EU könnte man, wenn Bayern sich da von Deutschland abtrennt, wäre sicherlich alles furchtbar kompliziert und sowas und ich sage nicht, dass das gut wäre, aber es wäre nicht ansatzweise so einschneidend, wenn es die EU drumherum nicht gäbe, sondern wenn dann plötzlich wieder Grenzposten zwischen Deutschland und Bayern wären und
es ist eigentlich ja andersrum, weil Katalonien kann sich ja vor allem deswegen nicht abspalten, weil sie dann aus der EU draußen wären, wenn sie sich abspalten würden. Weil wenn sie ein eigener Staat sind, dann müssten sie erstmal bei der EU beitreten.
Ah.
Ja, das würde dann ja nicht automatisch passieren. Und das
Warum
Krasse
war das damals
ist,
bei den Schotten so?
Sie würden dann auch nie in die, die Schotten sind immer noch Teil von UK.
Ja, aber wenn sie sich unabhängig gemacht hätten, dann wären sie doch relativ schnell, achso, nee, dann wären sie erstmal aus der EU rausgeflogen, ja.
Wären sie erstmal aus der EU rausgeflogen, aber dann hätten sie beantragen können, reinzugehen. Und das Problem ist aber, also wenn jetzt zum Beispiel, ne, jetzt bei Katalonien ist es relativ klar, wenn die sich abspalten würden, dann wäre Spanien sauer. Und wenn Spanien sauer ist, dann könnten sie verhindern, dass Katalonien Teil der EU wird, ja. Und das werden sie wahrscheinlich mit Sicherheit machen. Also das heißt, es ist nicht so einfach. Also,
aber die EU
könnte so einen Prozess dafür einrichten,
genau.
Ne, für abspaltende Regionen, dass sie dann automatisch ihnen automatisch sozusagen die EU-Mitgliedschaft angetragen wird. Das könnten sie irgendwie nochmal ändern.
Also das ist ja Belgien.
Aber das
ja auch
würden natürlich, was würden sie niemals machen, weil nämlich dann die ganzen Staaten, bei denen es Sezessionsbestrebungen gibt, die würden natürlich alles verhindern, dass das so bei der EU so eingetreten wird. Also das.
Ja, aber warum? Was ist daran? Also zum Beispiel Belgien. Belgien ist seit Jahrzehnten ein fast unregierbares Land, weil sie haben halt Flandern und diese Bevölkerungsgruppen, die eigentlich in diesem Konstrukt zusammenleben, dass da Bevölkerungsgruppen sind, die sich gegenseitig nicht sonderlich gut leiden können. Und sie leben halt zusammen in diesem Land und haben eigentlich seit Jahrzehnten keine richtige Regierung mehr, weil sie halt nie wirklich eine zusammenkriegen. Aber das ist halt, das fällt halt nicht so großartig auf, weil Belgier sind halt furchtbar reich und mit Geld kriegst du viele Differenzen ausgeglichen und sie sind halt.
Vielleicht sind sie auch deswegen reich, weil sie keine Politik haben.
Vielleicht sind sie auch deswegen reich, weil sie keine Politik haben. Keine Ahnung. Aber die könnten halt im Rahmen, wenn die einfach sagen würden, okay, so wie es die Slowaken, die Tschechoslowakei gemacht hat, nach dem Zusammenbruch, wo sie halt gesagt haben, okay, wir trennen uns halt friedlich. Und das muss ja nicht automatisch sein, dass das gleich in.
Ja, so friedlich wie die Slowakei damals, ne? Hm.
Na, am Anfang war es friedlich.
Ja, wie viele Wochen? Und dann war da größte ethnische Säuberung und ewig langer Bürgerkrieg?
Nee, Tschechoslowakei, nein, da war kein Bürgerkrieg. Du meinst Jugoslawien?
Ach so, stimmt, ja, genau. Sorry, hier habe ich gerade.
Apropos
Slowenien, die Abspaltung Slowenien.
Apropos dumme Verwechslung. Ja, ihr hattet absolut recht. Pandas, nicht Koalas. Zu meiner Verteidigung, ja. Es gab im Zoo von San Diego auch Koalas, aber ich redete natürlich die ganze Zeit von Pandas.
Ich war auch die ganze Zeit verwirrt. Ich dachte die ganze Zeit so, meinst du jetzt Pandas? Und ich habe dann ja nochmal nachgefragt, so, du meinst schon diese Eukalyptus essenden Teddybären, ne?
Aber das sind ja auch Pandas. Essen die nicht auch Eukalyptus? Nee, die essen Bambus. Ah.
Genau, Bambus versus Eukalyptus. Egal.
Ja,
sehr peinlich.
Genau.
Aber ich hätte es auch raffen müssen, weil im Endeffekt kannte ich die Story, die du erzählt hattest, kannte ich schon mit Pandas und
wollte China okay. Koala die Mopplette.
Genau, und dann dachte ich mir, oh, das ist jetzt auch mit Koalas, ist das jetzt auch so? Okay, interessant. Weil ich habe doch keine Ahnung, vielleicht sind ja Koalas genauso selten wie Pandas. Ich weiß es doch nicht.
Koalas überhaupt in China? Australien.
Stimmt, die sind Australien, ne? Ja, die sind gar nicht in China, oder?
Nee, das weiß ich daher, weil in San Diego im Zoo die auch im Australien-Teil sitzen, die ganzen Koalas und nicht im China-Teil.
Oh Gott, ich werde kein Biologe mehr. Ne? Also.
Nicht mehr in diesem Leben. Ja, genau, Tschechoslowakei versus Jugoslawien. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt ja die Lösung darin, nicht Nationalstaaten komplett aufzulösen, sondern kleinere, aber durchlässigere autarke Zellen zu fördern. Weil so schwer wie es schon war, die Ehe für alle in Deutschland durchzukriegen, möchte ich nicht wissen, wie schwer. Nehmen wir an, wir hätten eine Weltregierung und müssten die Ehe für alle durchkriegen. Da könnten wir aber noch 300 Jahre drauf warten. Und dann würde ich sagen, lieber erstmal in einem kleinen Teil anfangen und
Europa der Regionen.
Ja, irgendwie schon, so ein bisschen.
Ja, vielleicht ist das, habe ich mir auch gedacht, bei dem Katalonien-Konflikt. Vielleicht ist die Zeit des Nationalstaates auch einfach vorbei. Vielleicht ist die Klammer zu groß.
Aber auf der anderen Ebene, nicht auf der, es wird sich alles ins Nichts auflösen und wir sind alle noch Weltbürger, sondern wir sind halt Teil einer kleinen Region, aber vielleicht probieren das
ein
nicht.
Teil ganz, von Europa.
Das nicht ganz so verbittert zu sehen und die anderen müssen unbedingt alle erstochen werden, sondern tatsächlich so ein bisschen so, ich bin halt, ich meine, so mich als Berliner zu identifizieren oder jetzt als, fällt mir leichter, als mich als Deutscher zu identifizieren. Insofern, zumindest der Linken, glaube ich, liegt das auch stärker. Und ja.
Das stimmt, ja. Und ich glaube, was die Linke noch ein bisschen verstehen muss, ist, dass es ohne Identität, das widerstrebt mir selber, ja, aber ich glaube, ohne Identität funktioniert es nicht. Politik ist Identität immer gewesen und wird es immer bleiben. Und selbst die Linke, die sich dann sozusagen glaubt, sozusagen sich Identität komplett losgeworden zu sein, macht sich was vor, sondern ist im Endeffekt nur jetzt der Tribe, der halt
behauptet, kein Tribe zu sein.
Genau, es ist der Tribe, der kann behauptet, kein Tribe zu sein.
Ja.
Also das heißt, also ich glaube, Identität werden wir nicht mehr los in der Politik und deswegen müssen wir irgendwie einen Umgang damit finden, der möglichst nicht in die Katastrophe führt auf der einen Seite und möglichst auch nicht, deren Exklusion keinen Schaden anrichtet oder sowas.
Genau. Insofern, Heimat, yeah. Ja.
Gut, Max.
Bitte nicht noch ewig von Ehe für alle reden. Es gibt nur noch die Ehe. Ja.
Nee, das war ein Prozess und da kann man, also, und den Prozess, der ist auch die Ehe für alle gewesen. Und jetzt gibt es nur noch die Ehe. Da stimme ich überein, das ist gut so und sowas, aber man braucht ja ein Unterscheidungsmerkmal zum Vorher. Vielleicht war es Ehe nur für einen Teil vorher oder sowas, keine Ahnung. Tja.
Gut, Max.
Ja.
Ich würde sagen, lassen wir es dabei, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Oh, ist schon ganz schön spät. Ganz schön.
Haben wir schon wieder unsere anderthalb Stunden, zweieinhalb Stunden schon wieder voll.
Ja, krass. Und ich bin immer noch nicht heiser, du schon. Insofern.
Heiser?
Naja, nicht heiser, aber du hast rumgehustet ganz ordentlich.
Naja. Ich kuriere aus. Ich bin auf dem Weg der Besserung.
Ja, bei mir ist es genau. Bei mir ist noch nicht klar, ob es noch schlimm wird oder ob es flach verläuft. Sehr unangenehm.
Schön an Saufen gehen, das hilft.
Mhm. Also, gute Idee.
Also, das hilft die Entscheidung zu treffen.
Danach bist du krank. Genau. Sehr gut. Sollte mir mal mein Arzt öfters mal raten. Gehen Sie mal in Saufen, danach sind Sie wirklich krank. Glückwunsch. So, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Flieg nicht weg, ihr da in Deutschland.
Versuch's.
Okay, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.